Der Weltraum. Unendliche Weiten.
Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
Hallo, Dienstagsgucker. Hallo, Werner.
Mein Leben.
Das Speis muss fließen.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Möge die Macht mit dir sein.
Willkommen im Fight Club.
Sie reden, der dreibeinige Podcast.
Ho, 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 liebe Hörenden. Es ist Weihnachten und Weihnachten ist die Zeit, wo man sich zusammensetzt, wenn auch nur virtuell in diesem Jahr. Geschenke auspackt, wenn auch nur virtuell in diesem Jahr. Und die besten Freunde begrüßt, wenn auch leider nur virtuell in diesem Jahr. Hallo, lieber Sebastian.
Hallo, Lausitz, hören Sie mich?
Ja, hallo in die dreckige Hauptstadt.
Hallo und küsst die Hand in die Lausitz.
Ja.
Aus der Isolation in der Hauptstadt. Hier ist Sebastian, hallo Sascha.
Hallo, lieber Sebastian, ich grüße dich. Ja, und wir haben uns gedacht, Mensch, es ist Weihnachten und was macht man Weihnachten in diesem Podcast? Also erstmal toll, dass wir überhaupt miteinander reden. Also weil ich habe mir das
ein Wunder der Technik.
Ja, ich habe mir das so angeguckt und festgestellt, dass wir in diesem Jahr unglaublich wenig Output hatten.
Yep.
Und da habe ich zu Sebastian gesagt, Sebastian, das müssen wir ändern. Wir müssen uns zusammenkabeln.
Richtig.
Und einen Weihnachtsfilm besprechen, weil heute Weihnachten ist.
Richtig. Und natürlich lief sofort das Brainstorming heiß. Unsere Gehirne liefen beim Brainstorming heiß. Und welchen Film überspricht man am besten zu Weihnachten, was eigentlich auch jeder Podcast schon gemacht hat und wir natürlich auch, weil wir sind wie alle anderen Podcasts. Wir besprechen heute Stirb langsam.
Nichts.
Oh.
Nein. Weil die ganzen coolen Kinder sagen ja immer, das sind die ganzen Leute, die ja bei Twitter schreiben, Weihnachten ist erst, wenn Karl Gruber oder Hans Gruber vom Hochhaus fällt.
So ist es. So war es schon immer. Seit 2000 Jahren feiern wir diesen Moment.
Ja, das geht mir ein bisschen auf den Sack.
Yippie-ki-yay, Schweinebacke.
Ja, also da haben wir uns gedacht, wir besprechen einen anderen Film. Wir hatten uns übrigens mal aufs Tableau gesetzt, Sebastian, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, dass wir mal Jingle All the Way besprechen wollten, was auf Deutsch heißt, versprochen ist versprochen mit Arnie und
mit Arnie.
Dem kleinen Darth Vader.
Und dem Geschenk.
Richtig? Und dem Geschenk, ja. Dem Turboman. Genau.
Ein Turboman. Ja, ich meine, es gibt ja so einige besprechenswerte Weihnachtsfilme, die man besprechen könnte.
Ja, aber versprochen ist ja eigentlich, wird ja generell quasi geschämt, ja, als einer der schlechtesten Filme, die man kennt. Ich glaube, so schlecht ist der gar nicht, ganz ehrlich. Aber
ich kann mich nur noch an den Trailer erinnern,
okay.
Wo er da mit den anderen Vätern zusammen in dem Süßigkeitengeschäft, weil ich ja gesagt, in dem Spielegeschäft ist und die sich da tottrampeln.
Ja, ich habe dem letztes Ende mal gesehen und ich hatte richtig Lust bekommen, den Film nochmal zu gucken.
Also, ich hätte mal Bock, True Lies zu gucken.
Das können wir alles machen. Nächstes Jahr, also machen wir das 2021.
Arnie-Jahr. 2021, das Jahr, in dem die Menschheit ausgerottet. Nein, in dem Arnold Schwarzenegger.
Eraser, True Lies, Cobra Commando.
Terminator.
2, Terminator 3, Terminator 4, Terminator 5.
Schlag mich nicht, Predator?
Predator im Original, Predator ist Arnie auch dabei, ja.
Ist Arnie auch dabei. Hm? Ja, so viel, also mein Gott, und jetzt hat er auch noch den Trump umgebracht vor der Wahl. Das fand ich toll, wo er den in den Pool aus kochender Lava, mit flüssigem Metall geschubst hat. Das war nochmal ein Highlight.
War spitze, habe ich nicht gesehen.
Hast du nicht gesehen?
Nee. Ja. Aber wir könnten den Hörenden mal erzählen, worüber wir eigentlich reden wollen. Also das sind alles Filme, über die wir heute nicht reden.
Richtig. Wir reden auch nicht über The Sound of Music von dieser noch.
Sound of Music, ist das nicht das, ist das nicht auch mit Weihnachten?
Ich meine, das wäre so ein Weihnachtsrevue-Musikshow mit diesem Frank Sinatra oder so.
Wir reden teilweise über Sound of Music, weil nämlich Ausschnitte aus Sound of Music in dem Film zu sehen sind, den wir heute besprechen.
Das ist mir auch aufgefallen, da waren ja so einige Ausschnitte noch drin, ne?
Ja.
Und auch noch einige andere Dinge.
Ja, das, ja. Das ist ein Stilmittel, würde ich sagen, dass da hin und wieder mal aus anderen Filmen da was eingeblendet wird.
Ja, weil wir haben noch nicht gesagt, was es ist. Wir können ja schon mal verraten, dass es eine Gruselkomödie ist.
Wenn es nicht gar der Vater oder die Mutter der Gruselkomödien ist, weil ich habe in meinen Recherchen zu dem heutigen Thema gelesen, dass es sowas vorher irgendwie so gar nicht gegeben hat in dem Ausmaß, sondern dass das quasi den Grundstein gelegt hat, zusammen mit Ghost Ghostbusters?
Ja, das wird einiges erklären.
Zum Beispiel, ja, dass dann 1986 Critters rausgekommen sind, oder?
Ja, das zum Beispiel beim Film selber, ich dachte so teilweise, die wissen nicht so richtig, wo sie hinwollen.
Ja. Ja,
ja, okay. Also der Film, ich sag's jetzt einfach mal, ja. Also es fängt mit P an und hört mit Z auf und der Film heißt Gremlins.
Okay. Ich dachte, wir wären bei Fismo.
Den Film machen wir nächstes Jahr. Das ist auch mit Arnold Schwarzenegger.
Phantomkommando, wie gesagt.
Kommando.
Ja, nee, wir reden über Gremlins. Aus dem Jahr 1984. Steven Spielberg hatte seine Hände im Spiel und Joe Dante hat Regie geführt, hat den Film inszeniert. Wir kennen ihn und aus The Holding anschließend hat er die Reise ins Ich inszeniert, meine teuflischen Nachbarn, Explorers, über den wir auch mal reden wollten, immer noch in diesem Podcast.
Richtig, richtig.
Amazonen auf dem Mond, den habe ich auch gesehen, und die Reise ins Ich, die habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Also der war vor allen Dingen in den 80ern sehr aktiv.
Kann man so sagen.
Ja.
Und kennt man ja irgendwie alles, auch alles. Damals, als man noch alle dieselben Filme kannten.
Ja, ist richtig.
Weil wir hatten ja nichts und bestimmte Filme hatte man irgendwann auf VHS-Kassette und hat sie dann einfach immer wieder geguckt. Und ich glaube, Gremlins war da bei vielen Leuten mit dabei. Mir ist aufgefallen, ich hatte gedacht, ich kenne den Film in- und auswendig, weil ich ihn schon so oft gesehen habe.
Aha.
Aber jetzt beim nochmal gucken fiel mir auf, dem ist nicht so gewesen.
Tatsächlich, ne? Weil ging mir genauso. Ich dachte so, also das ist schon so, da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Der Vater zum Beispiel.
Jo.
Den hatte ich komplett verdrängt, dass es diesen Vater gibt in diesem Film. Ja, dabei macht er den Eröffnungsmonolog und den Schlussmonolog.
Und das spielt ja eine wichtige Rolle, weil der Vater der Familie, um die es hier geht bei dem Film, der ist nämlich Erfinder und vertritt seine, auch Handelsvertreter für seine eigenen Erfindungen quasi. Und die erste Hälfte des Films besteht zum ganz großen Teil aus so, wie nennt man das,
Comic Relief?
Nee. Nee, so Gadgets, halt so Kram.
Ja, die erbauten, die nicht funktionieren, ja.
Genau, das macht einen großen Teil der Lacher in der ersten Hälfte des Films aus. Also seine Erfindungen. Ich habe ein paar Mal geschmunzelt ein bisschen.
Ja, okay.
Auch wirklich ein krasser Film, wenn man den als Kind gesehen hat. Und das war, ich fand den super spannend als Kind und super lustig, beides.
Mhm.
Und jetzt fand ich ihn weder spannend und ganz klein bisschen lustig, aber aus einer anderen Perspektive.
Ich fand, der kam unglaublich, hat er unglaublich lang gebraucht, bis er aus dem Knick kam.
Auch das, ne? Also, am Anfang ist es nicht klar. Es deutet sich so ein bisschen an, dass es nicht so, also er fängt ziemlich kitschig eigentlich an, weißt du, mit so Weihnachten, Schnee, Winter und, aber dann sind so ein paar Elemente drin, da merkt man schon am Anfang, da stimmt was nicht. Zum Beispiel gibt es so ein paar extrem fiese Charaktere. Also es spielt in so einer kleinen amerikanischen Kleinstadt, eine kleine Kleinstadt, und wo ja anscheinend der Hauptcharakter, der Billy, der 17-jährige Sohn, der aussieht wie 25.
Ah, das wäre nämlich eine Frage gewesen, die ich hier auch groß auf meinem Tableau notiert habe. Wie alt soll der um Himmels Willen sein? Weil er wohnt noch bei seinen Eltern, aber arbeitet in der Bank.
Ja, also meine Lebensgefährtin sagte halt, du bist mit 17 mit der Highschool fertig und kannst dann sofort anfangen. Und er ist ja anscheinend auch Anfänger bei der Bank. Also er ist ja doch da, habe ich so interpretiert, dass er da so aus Azubi quasi ist.
Sein unsympathischer Kollege, der aussieht wie Mitte 40 und sagt, er wird bei 23 und ist schon Vizechef.
Ja, genau.
Du siehst aber auch nicht aus wie 23.
Nee, aber das war auch wieder eine von den Szenen, die ins Nichts geführt hat.
Ja. Unglaublich viele Szenen, aber da kommen wir nachher zu. Lass uns mal ganz kurz rudimentär Zusammenfassung. Also wir sind in Kingston Falls, ein kleines Kaff. Der Vater kauft in Chinatown von einem Klischee-Chinesen ein Mogwai.
Aber was für Klischee-Chinesen auch? Also lange weiße Haare und er raucht die ganze Zeit eine Opiumpfeife.
Das ist unglaublich. Ich dachte, und er sieht total auf alt geschminkt aus. Die Haare und der Bart sind sowas von künstlich aus. Aber ich habe dann mal geguckt, der Typ, dieser Kay Luke, der den spielt, der ist 1905 geboren. Der war damals also schon fast an die 80. Nee, 1904 ist er geboren. Ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, ich müsste jetzt rechnen können, 84 ist der Film rausgekommen. Also
80 Jahre,
war der 80 Jahre alt.
Krass. Und ja, also er ist auch ein alter, weiser Chinese.
Aber dafür sieht er halt auf weise und alt geschminkt aus. Findest du nicht auch?
Nö, das hatte ich jetzt nicht gedacht. Ich fand das Auge von ihm vor allen Dingen, das sah sehr...
Ja, das ist eine blinde Auge.
Das blinde Auge sah sehr echt aus. Und ich kann mir vorstellen, dass das echt war. Ja, so China, ein chinesischer Kramladen irgendwie in Chinatown, in da wo der Vater gerade war, wahrscheinlich New York, schätze ich mal, wo er auch versucht hat, seine Erfindungen, so eine Art Taschenmesser bloß mit Badezimmerutensilien.
Genau.
Also für unterwegs, Zahnpasta mit Zahnbürste mit Zahnpastaspender in einem und das versaut dann eben die Krawatte.
Ha, haben wir gelacht.
Das war dann auch wieder lustig irgendwie und ja, er entdeckt dann halt er hört dann erst so ein Geräusch und dann geht er dem nach und in einer Kiste sitzt dann halt ein Mogwai, was dann halt ein kleines pelziges Tier ist, so 20, 30 Zentimeter hoch irgendwie oder 30 sagen wir mal eher, sehr niedlich. Erstmal große Augen, so zwei Ohren und es kann auf zwei Beinen laufen.
Genau. Sieht ein bisschen aus wie Yoda mit Fell.
Ja, und es kann sprechen und singen. Und das wird aber, ach, das ist ja ein tolles Haustier.
Das ist genau das, was ich für meinen Sohn gesucht habe, der ja schon ein Haustier hat.
Richtig.
Ich kaufe dir das ab für $200, aber der alte Chinese will nicht verkaufen, aber sein Sohn, sein Enkelkind klaut das quasi dann und verkauft es dem Vater.
Genau, weil sie Geld brauchen.
Und sagt dann noch diese berüchtigten Regeln, die wir natürlich alle als Kinder und als Erwachsene aus dem... Also du könntest wahrscheinlich Leute aus unserer Generation nachts um drei wecken und sagen, was darf man auf keinen Fall bei einem Mogwai machen?
Genau, du darfst nämlich darfst keinen Menschen töten, du darfst nicht zulassen, dass ein Mensch zu Schaden kommt. Und das Dritte war?
Ich glaube, du sollst nicht löten.
Du sollst nicht löten, richtig, das war die dritte Regel.
Ja.
Nein, jetzt mal im Ernst. Die erste Regel war, es darf kein Licht abbekommen, kein helles.
Das wusste ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt.
Also bei Sonnenlicht stirbt es, das wusste ich noch.
Ja, die Regel war mir entfallen, die anderen beiden wusste ich noch.
Also nicht hell werden und lassen und vor allen Dingen nicht in die Sonne, weil dann stirbt's. Und das zweite war nicht nass werden lassen, wo ich auch gedacht habe, toll, du kaufst dir so ein pelziges, fälliges Tier als Haustier und darfst es nicht waschen. Was ist das denn?
Und darfst es nicht in die Sonne setzen.
Also ja, beides so ein bisschen. Genau, was mein Sohn sich immer gewünscht hat.
Also spätestens bei der ersten Regel schon hätte ich gesagt, ach, weißt du was, ich lasse es hier.
Ja, ein stinkendes Haustier, das man nicht mit rausnehmen darf.
Und ganz wichtig, Sebastian, niemals, egal wie sehr es bettelt,
unter keinen Umständen
nach Mitternacht füttern. Und
genau, und es wird auch nie gesagt, bis wann nach Mitternacht man es nicht füttern darf, weil irgendwie ist ja immer nach Mitternacht.
Richtig, richtig.
Das habe ich als Kind hab ich schon gedacht, ja, und ab wann darf ich es wieder füttern? Das ist auch wichtig irgendwie als Information.
Ja. Aber darüber haben wir stundenlang auf dem Schulhof diskutiert über die Fütterregeln von Gremlins und tatsächlich im Gremlins Teil 2, dazu kommen wir später auch, werden genau diese Regeln auch nach allen Regeln der Kunst zerlegt. Auf der Leinwand von den Protagonisten, die dann drüber diskutieren. Was passiert denn, wenn ein Gremlin noch so einen Rest zwischen den Zähnen hängen hat und das nach Mitternacht runterschluckt?
Schön. Ja, also es ist eine Komödie auf alle Fälle und der Film nimmt sich ja auch selber nicht so ernst, also von da kann man das schon so ein bisschen als Witz verbuchen.
Nee, auf jeden Fall nimmt der Vater den Gremlin mit nach Hause, nach Kingston Falls, schenkt ihm seinen Sohnemann, natürlich wird das Viech nass und kriegt davon fünf kleine andere Gremlins.
Genau, aber da sind wir ja schon quasi, jetzt haben wir 40 Minuten Film übersprungen, also weil jetzt bevor dieses Schenken stattfindet, da erfahren wir jetzt ja noch ganz viel Kram, den wir eigentlich nicht wissen wollen und der auch wirklich für den Film überhaupt nichts bringt, über die Einwohner von Kingston Falls.
Das ist unglaublich, oder? 18 Minuten dauert das, bis der Vater mit Mogwai kommt und ihm das schenkt. 18 Minuten gehen ins Land in diesem Film.
Doch nur 18, kam mir länger vor. Ja. Also wir lernen halt, dass er, wie heißt er jetzt, Billy der Bank arbeitet, dass er sich in eine, war das jetzt seine Kollegin? Ja, die war eine Kollegin verliebt hat, die aber auch nachts in der Kneipe kellnert. Kate.
Und wir lernen William und Kate. Das kann man sich merken.
Ach, wie die Tenors, meinst du?
Ah. Willi! Und ein kleines pelziges Wesen.
Genau, und wir lernen die Besitzerin der Bank kennen.
Ist das die Besitzerin der Bank?
Habe ich so verstanden irgendwie.
Weil
vorher kommt doch die Frau mit den zwei kleinen Kindern und sagt, ach bitte Frau Bankfrau, können Sie uns nicht noch ein bisschen Kreditaufschub gewähren? Und sie sagt doch dann, nein, ich und die Bank gibt es nur, um Geld zu verdienen.
Ach, das ist die Besitzerin der Bank.
Hatte ich so verstanden.
Das würde erklären, dass der Bankchef irgendwie auch Angst vor der... Also ich habe, das steht auch auf meinem großen Zettel mit den großen... Also ich habe einen kompletten Zettel nur mit Fragen voll am Ende des Films.
okay.
Und eine Frage ist zum Beispiel, welche Rolle spielt denn diese Frau?
Und ich habe gedacht, oder sie ist die lokale Milliardärin, die irgendwie alle Leute, die große Fabrik, das große Atomkraftwerk am Rande der Stadt betreibt und von der alle abhängig sind.
Auf jeden Fall droht sie ja mehrfach offen, den Hund von Billy umzubringen, vor Zeugen. Und keinen interessiert.
Vor allen Dingen der Grund dafür war ja, ihr ist irgendwie ein Porzellanschneemann irgendwie runtergefallen oder kaputt gemacht worden. Was wir aber nicht sehen, das hätte man zeigen können, weil der Hund war vorher schon mal im Bild, als der Wagen nicht anspringt. Und aber dann kommt sie halt dann einfach so mit so einem Schneemannkopf in die Bank und knallt es dem auf den Tresen und sagt, das Ding ist kaputt und dein Hund war das und ich werde deinen Hund jetzt töten. Oder gib mir den Hund, damit ich ihn umbringen kann. Ich werde ihn in den Wäschetrockner tun, bis er tot ist.
Und dann sagt der Typ, der hinter ihr in der Schlange steht, ja, ich glaube, das würde funktionieren.
Ja.
Was? Also, aber die Szene, wie sie mit dem Schneemannkopf zur Bank kommt, ist schon irgendwie geil. Also, ist schön inszeniert, weil alle Angst vor ihr haben und sie stapft dann so durch die Gegend, die kümmert sich nicht, dass da Autos auf der Straße sind und die Autos halten an, wenn sie die Straße betritt. Ist schon toll. Was mich ein bisschen rausgehauen hat, ist, dass wir den Establishing-Shot sehen, ist der Kunstschnee von dem Vorplatz und das ist ganz offensichtlich der gleiche Platz ist wie Zurück in die Zukunft.
Ach so.
Der Rathausplatz. Da fehlte nur noch die Uhr. Oh. Ding dong.
Okay. Ja. Nett. Ja, was mir aufgefallen ist, also sie läuft ja da mit dem Schneemannkopf halt rum. Es ist ein langer Schwenkaufnahme, wie sie halt da langläuft. Und wir hatten vorher schon so eine lange Aufnahme, wo jemand langläuft, nämlich wo der Billy. William, ja genau, Billy halt zu Fuß zur Arbeit geht, weil sein VW nicht anspringt, sein VW-Käfer, wohlgemerkt.
Wie unrealistisch, dass der nicht anspringt.
Und die Kamera hält das Burger King-Logo so lange im Blick.
Ja, das dachte ich auch.
Das ist das einzige Mal, dass man das Burger King-Logo so prominent sieht. Und Snickers-Riegel werden in die Kamera gehalten, wie blöd. Der ganze Kühlschrank steht voller Cola und ständig wird Cola getrunken, Coca-Cola.
Das ist mir nicht aufgefallen.
Das ist mir am Anfang sehr stark aufgefallen.
Das Burger King-Logo, das ist mir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge gefallen. Das war auch nicht zu übersehen.
Jo. Naja gut, nach dieser Bankszene lernen wir halt noch den örtlichen Alkoholiker kennen.
Der Nachbar?
Wo ich fest überzeugt war, dass der nachher irgendwie alle rettet. Der betrunkene Nachbar mit dem Schneepflug.
Das war Independence Day, Sebastian.
Der schimpfte mich auch so über Billys Auto, den VW Käfer.
Ja.
Diese ausländischen Autos. Ich habe hier den Kentucky Harvester.
Ja. Hätten sie mal ein amerikanisches Auto gekauft, das würde funktionieren. Da musste ich, das war die Stelle, wo ich wirklich herzhaft lachen musste. Also sagte, kauft nicht so ein deutsches Auto, kauft ein amerikanisches, das hat Qualität.
Ja. Genau, die halten dann wenigstens auch ein bisschen, ja.
Die haben keine Schummelsoftware.
Richtig. Die haben so gute Abgaswerte. Ja, also den lernen wir halt auch noch kennen. Und dann erfahren
ich dachte, es wäre Columbo gewesen, aber es war nicht Columbo. Der sieht aus wie Peter Falk. Nee,
aber die Schauspieler, die kamen mir alle so bekannt
total,
vor.
Ne?
Der Tankstellenbesitzer, wer war denn das? Aber ist ja auch egal. Also wir lernen eine Menge schrullige Typen kennen, die wirklich am Ende keine Rolle mehr spielen. Also da kommen dann so einzelne Szenen. Auch der Kollege von Billy, den du gerade eben schon erwähnt hast, dieser Karrieretyp.
Das spielt auch keine Rolle mehr, oder?
Nee, der sagt eben nur so von wegen, aha, ich bin besser als du. Und ja, dann endet das Ganze in einer...
Der wird noch nicht mal irgendwie spektakulär umgebracht im Laufe, oder?
Er fragt Billys Love Interest, ob er mit ihr ausgehen, sie mit ihm ausgehen möchte. Und dann sagt sie nein. Also vielleicht war das nur, um das zu etablieren, dass sie an ihm interessiert ist und nicht an ihm. Wenn das jetzt klar genug war.
Ja, okay, ich verstehe.
Egal, also ich guck mal gerade in meine Notizen. Stefan Spielberg hat das gemacht, ausländische Autos. Genau, was ist mit den Leuten los? Keine Ahnung, ist halt irgendwie Satire. Schwer zu sagen. Zu den Gadgets von dem...
Der Kraftentsafter.
Von der Kraftentsafter muss ich natürlich an die Simpsons auch denken. Ganz schnell. Der tut dann eine Orange da halt rein und dann spritzt das Ding irgendwie 20 Kilo Fruchtfleisch aus. Dann haben sie noch einen Lichtdimmer, wo man dann ein Funkgerät braucht mit einer 2 Meter Teleskopantenne, um das Ding zu bedienen.
So ähnlich wie das Telefon mit der 2 Meter Funkantenne, damit du das Festnetztelefon benutzen kannst.
Genau, also die Familie macht das halt so mit. Also sie lieben sich offensichtlich, also besonders den Vater, weil ich wollte noch auf die Szene mit der Frau und den 2 Kindern, wo dann die Bank, wahrscheinlich die Bankfrau sagte, ihre Kinder sind ja schon Versager und die sind irgendwie so 7 oder so. 6 oder 7 Jahre alt. Ich bin auch nicht hier, um sie und ihre Versagerkinder durchzufüttern. Und dann so, was?
Und das Kind so, Mama, ich will nach Hause, ich habe Hunger. Ich auch, mein Kind.
Ja, genau, ich auch. Und das in so einem üppig irgendwie dekorierten und ausgestatteten Film, wo so unglaublich viel Kram überall rumsteht und ständig irgendwie Lebensmittelwerbung gemacht wird. Ja, sehr komisches, komische Atmosphäre am Anfang des Films.
Ja, also es wird unglaublich viel etabliert, was jetzt hinterher überhaupt nie mehr auszahlen wird.
Ja, und der Billy, der irgendwie aussieht wie 25 und so, ne? Denn irgendwie, oh, es gibt Leute, die auch Probleme haben. Ich dachte, Weihnachten sind alle Menschen glücklich. So, hä? Arbeitet bei einer Bank, ja?
Ja, ja.
Oder vielleicht muss man so drauf sein, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also alles sehr uneinheitlich, sehr langsam, es schleppt sich. Für kleine Kinder sind halt diese ganzen Erfindungen von dem Vater sind toll. Der Film sieht schön, das Licht ist schön, ist immer alles bunt, also überall bunte Lampen und so weiter. Du hast halt schon diese heimelige Weihnachtsatmosphäre irgendwie, aber irgendwie passt das alles nicht zusammen.
Mhm. So. Sieht auch alles total künstlich aus.
Es ist einfach reiner Schauwert. Du kriegst halt so Bilder gezeigt von, oder so kleine Szenen, wo halt irgendwie ein Gadget irgendwas Lustiges macht irgendwie. So, naja.
Ja, dann kommt der Vater ja endlich nach Hause.
Dann kommt der Vater endlich nach Hause.
Und hat den Mokwai offensichtlich eingepackt, aber sagt, den musst du sofort auspacken.
Ja, weil sonst erstickt er nämlich.
Ja, dann dachte ich, den hätte ich erst gar nicht eingepackt. Aber
Und vielleicht ein paar Luftlöcher in die Packung reingemacht. Mhm. Aber
da habe ich mir jetzt hier notiert, Kinder oder auch Erwachsene, bitte schenkt euren Kindern keine lebenden Tiere zu Weihnachten. Jetzt ist es wahrscheinlich zu spät, aber für nächstes Jahr bitte merken.
Also wenn ihr lebende Tiere jetzt schon gekauft habt, dann bringt sie bitte um.
Aber ich meine, der hat ja schon einen Hund. Ich meine, warum braucht er noch ein zweites Haustier?
Ja, fand ich auch komisch. Vielleicht hat er sich eins gewünscht. Er fragte doch, als er das Ding kriegt, oh, ist das ein Welpe? Is it a puppy?
Stimmt.
Ist ein Welpen drin? Also er hat sich anscheinend schon noch ein zweites Haustier gewünscht. Weil erst mit zwei Haustieren ist es eine richtige Familie.
Der Hund spielt ja auch später kaum noch eine Rolle.
Wenig. Also er hat noch eine große Szene, aber abgesehen davon, dass es wird auch nochmal etabliert später, dass die Frau ihn wirklich umbringen will. Sie sagt das nämlich nochmal in einer weiteren Szene, dass sie seinen Hund umbringen will. Hä?
Naja, auf jeden Fall kommt dann der kleine Mokwai aus, sagt, mach das Licht dunkel, und dann kommt der Mokwai raus. Und der Designer dieser ganzen Gremlins, der hat nämlich gesagt, habe ich das denn aufgeschrieben, wie er heißt? Um Himmels Willen, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat der gesagt, er wusste nicht so richtig, ob das aufgeht mit diesen Gremlins, mit dem Mokwai. Und er hat sich zur Premiere in ein Kino gesetzt mit haufenweise Leuten. Und er sagte, weil er nicht wusste, ob das wirklich realistisch ist und wie die Leute reagieren. Und er sagte, die Kiste ging auf und das ganze Kino hat gemacht. Und da wusste er, es hat funktioniert.
Ja, das Ding sieht halt niedlich und frech aus. Mhm. So, ne? Also in der perfekten Mischung. Wie ein kleiner Teddybär mit einem flach gedrückten Katzenkopf.
Ja. Es erfüllt voll das Kindchenschema und Raphael vom Popschutz-Podcast hat gesagt, das ist, als hätte Yoda einen Ewok geschwängert.
Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Man sollte vielleicht an der Stelle halt sagen, die Animation von diesen Puppen ist echt
großartig.
Großartig, ja?
Ja.
Kann man so sagen. Also alle, die haben halt nicht nur die Augen, dass sie klappern können und die Gliedmaßen sich bewegen können, sondern halt auch, die können die Nase rümpfen und die Stirn runzeln nicht, aber die Mundwinkel kräuseln irgendwie so und so ein Kram.
Ja, unglaublich viel Emotionen über die Ohren auch vermitteln, dadurch, dass sie so groß sind. Tatsächlich hatten die Gremlins, also die hatten verschiedene Größen von Gremlins und die Close-Ups haben sie mit größeren Gremlins gemacht, weil da einfach mehr Servomotoren, wir sind immer noch im Jahr 84, liebe Leute, einbauen konntest, um halt die Mimik zu machen. Und das hat dann der Billy-Darsteller gesagt, die Gremlins hatten so verschiedene, die hatten Gesichter, die man abziehen konnte.
Ja.
Und du konntest ein trauriges Gesicht, fröhliches Gesicht, skeptisches Gesicht draufkleben.
Die Schnauze, so die unbehaarte Schnauze, die gab's dann halt genau mit Mundwinkel nach oben, Mundwinkel nach unten und so weiter.
Du hast die Doku auch gesehen?
Ich hab's aber im Film gesehen, weil immer wenn das Ding, wenn die Kamera mal kurz weggeschnitten hat, und hat er einen anderen Gesichtsausdruck, sah das Gesicht halt genauso aus, bloß als hätte man die Schnauze halt abgezogen und verkehrt rum draufgesetzt, weil die Mundwinkel plötzlich halt in die andere Richtung zeigten.
Also bei den Szenen, wo er da im Rucksack später ist oder auf dem Arm oder was weiß ich was, und er bewegt sich mit dem Gremlin, sind da teilweise, hat er gesagt, dann gehen die Kabeln unter seiner Klamotte durch, bis zum Fuß und dann haben sie Löcher in die Socken gemacht und haben die Kabel da rausgeführt und es waren bis zu 12 Operatoren verteilt, die den Gremlin bewegt haben.
Also das war auch noch eine große Frage. Wie viel ist da Handpuppe und wie viel, also mit, gibt ja sowas auch mit Seilzügen und mit Hebeln und wie viel ist da Elektronik? Aber ja, es war schon Elektronik.
Ja, viel Elektronik dabei, ja.
Aber noch nichts irgendwie automatisch gesteuertes, sondern da saßen dann Menschen an Joysticks.
Und die Szene, wo die Gremlins dann in die Stadt einfallen, das sieht man auch, ist dann Stop-Motion. Aber sonst...
Ja, okay, das sieht man, ja. Ja, genau, also er packt ihn dann aus und ja, wie gesagt, das Ding kann halt wirklich sprechen, auch wenn es zuerst keiner merkt anscheinend. Also man hört, was die sagen. No light, kein Licht und so ein Kram. Ja, ja. Und es kann singen. Und es kann sogar ein Keyboard bedienen, zumindest so ein bisschen. Und an dem Punkt wäre man ja vielleicht schon ein bisschen aufmerksamer geworden, als so, ach, das ist aber ein komisches Haustier.
Ja, in der Tat. Also wenn mein Vater mit einem Viech nach Hause käme, was ich überhaupt nicht kenne und was mein Biologielehrer auch nicht einordnen kann, wäre ich, und dann mit diesen komischen Regeln versehen, es darf nicht hell sein, es darf nach Mitternacht nichts essen, es darf nicht nass werden. Ich würde sagen, okay,
Und ein merkwürdiger Chinese hat es mir verkauft, ja, aber wir sind ja hier in Satire, Komödien, Dingsbums, also es ist ja alles irgendwie nicht ernst gemeint. Also müssen wir das jetzt einfach unter Comedy alles abhaken. Das ist das Problem wieder mal, wie immer bei den Amerikanern, du sollst die Charaktere einerseits ernst nehmen, weil es gibt ja auch eine Liebesgeschichte von dem Billy und so weiter, ne? Und dann geht es ja doch wieder um Gefühle, also zumindest am Anfang so ein bisschen. Auf der anderen Seite ist es aber komplett Satire und Slapstick. Ich wusste nicht, was ich da fühlen soll. Film, sag mir, was ich fühlen soll, ich weiß es nicht.
Damit kommst du nicht klar, ne? Wenn du kein klares, definiertes Genre hast.
Ehrlich gesagt, ich komme da nicht so richtig mit klar, weil ich suche immer im Film nach einer Haltung.
Ja. Das habe ich schon öfter aus Gesprächen rausgehört, dass du es nicht leiden kannst, wenn die komplette Klaviatur der Gefühle bedient wird innerhalb von einer Serie oder eines Filmes.
Wenn's ja, oder dann, also es gibt manche, die können das gut. Mhm. Also zum Beispiel Breaking Bad ist ein gutes Beispiel, weil das hat ja auch einen ganz tiefen Humor und eine ganz finstere Satire in sich und so, ne? Aber das ist halt dann irgendwie so dann doch wieder klar gespielt. Mhm. Und man weiß irgendwie, was der Film einem eigentlich, oder was die Serie einem so ein bisschen sagen möchte. Oder man kann so ein paar Sachen rausfinden, was sie einem sagen möchte. Gremlins sagt einem nichts.
Vielen Dank. Ja.
Ein nichtssagender Film.
Krass ist ja dann, also dann natürlich, der Nachbarjunge, der die Tannenbäume verkauft, an den konnte ich mich auch überhaupt nicht erinnern. Also sein Vater hat offensichtlich auch die Idee gehabt, dass es den Umsatz antreiben würde, wenn man den Sohnemann in ein komplettes Weihnachtsbaumkostüm
steckt. Ist wieder ein anderer Sohn von irgendjemand anders, nicht der Billy, sondern ja, ja. Irgendwie, ist es der Bruder von ihm vielleicht?
Ist nicht der Bruder, das ist der Pete.
Der Pete.
Der lustige Pete.
Der Pitter.
Der lustige Pete ist übrigens gar nicht so lustig. Corey Feldman hatte ein ziemliches Drogenproblem später.
Ich wollte sagen Drogenproblem.
Ja, aber okay. Und er hat natürlich auch gesagt,
ihm ist der Ruhm zum Kopf gestiegen, dass er vor 10 Sekunden in diesem Tannenbaumkostüm in Gremlins aufgetreten ist.
Nee, der hat schon mal mehr gemacht. Aber er muss wohl auch, sagt er zumindest in seiner Autobiografie, massiv sexuell belästigt worden sein und nicht nur belästigt.
Himmels.
In Hollywood. Also das hat wohl irgendwie hat auch handfeste Gründe sozusagen, dass er dann irgendwann Drogen genommen hat.
Na gut. Gut. Bei dem Film ist einiges schief gelaufen.
Ja, also der nicht so lustige Pete, der hantiert ja mit diesem Orangensaftglas. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, gleich fällt das Orangensaftglas auf Gizmo. Gleich fällt das Orangensaftglas. Nein, er stellt das Glas ab. Und ein zufällig bereitstehendes Wasserglas, in dem ein Pinsel steckt, auch wieder so eine Szene, wir erleben schon, dass Billy irgendwo in der Bar sitzt und irgendeinem Typen, der übrigens auch ein berühmter Zeichner ist von, keine Ahnung, der Film ist voller Cameos, seine Zeichnungen zeigt, die auch nie wieder eine Rolle spielen im Laufe des Films.
Er malt seine Freundin, also seine Inspe.
Ah, er möchte aber mal lieber nicht in der Bank arbeiten, sondern Zeichner sein. Das wird auch nie wieder irgendwie aufgegriffen. Auf jeden Fall fällt natürlich das Wasserglas mit dem Pinsel um, trifft den Gizmo und dann entlernen sich 5 kleine Fellbälle. Und das tut dem Gizmo offensichtlich sehr weh.
Ja, unter größten Schmerzen, ne? Ja. Also er schreit und er verdreht sich.
Das ist
und,
fies.
Alles.
So richtig fies.
Das sieht richtig fies aus, aber da wird nicht drauf eingegangen, dass er Schmerzen hat. Später dann auch nicht mehr. Kommen wir gleich zu. Ja, okay, und diese fünf Fellbälle, die da aussehen wie Tribbles, die wachsen dann. Das ist auch sehr cool animiert. Das sah so aus, als wenn man irgendwie so Fell durch so ein Loch in der Tischdecke oder in der Bettdecke geschoben hätte. Dass es dann so aussieht, als wenn dieses was oben rausguckt, immer größer wird.
Ja, aber dann sieht man auch schon die Ohren, die so anliegen, die dann aufklappen ja. Und sowas. Ist schon richtig geil gemacht. Also auch wieder die Fellbälle da gebiert.
Oh ja.
Sieht schon gut aus.
Es ist wirklich, wie alles andere in dem Film auch, von der Ausstattung her ist es großartig.
Und man sieht aber auch tatsächlich auch sofort, dass diese kleinen neuen Gremlins so ein bisschen fieser aussehen als der liebe Gizmo.
Richtig, weil der gute Gizmo, der ist irgendwie, der hält ja auch nachher die amerikanische Flagge auch noch hoch, ne? Ja. Der ist irgendwie vom Wesen her lieb und jetzt diese, die aus ihm rausgekommen sind, die sind vom Wesen her eher fies.
Ja. Und auch wenn der kleine Chinese gesagt hat, egal wie sehr er bettelt, du darfst ihn nach Mitternacht nicht füttern, stellen wir ja fest, die kleinen Gremlins haben ja die Uhr ausgezogen oder das Kabel durchgenagt. Ja. Und das finde ich auch total süß, wie sie in der Kiste rumohren und sagen, Hunger, 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 Hunger.
Ja.
Und Billy gibt ihnen ja was zu essen, guckt vorher auf die Uhr und sagt, aha, komm, ist ja noch nicht 12, kann man ja was geben. Übrigens 12 Uhr Amerikaner, welche Zeit so, ist aber egal. Und er bietet ja Gizmo tatsächlich auch ein Hähnchenschenkel an. Und Gizmo sagt, nö.
Richtig, genau. Der bettelt gar nicht um Essen
ja.
Um Mitternacht. Aber Gizmo hat anscheinend aber auch nicht mitgekriegt, dass sie die Uhr angehalten haben, ne?
Nee.
Erstaunlich. Ist ja auch egal.
Aber zwischenzeitlich hat er ja, das möchte ich auch mal fragen. Also zwischenzeitlich hat Billy ja irgendwie einen der Fellknäuel, weil er sich auch keinen Reim drauf machen konnte. Sein Biologielehrer, den ich erst für einen Tierarzt gehalten habe, aber offensichtlich ein Biologielehrer ist, der nachts um zwei noch in der Schule arbeitet, einen der Gremlins gegeben, der dann aber auch total fies irgendwie so, ja, das tut nicht weh, ich gebe dir, komm mal her, gib mal deinen Arm. Und
ja, ja.
Der ist total sympathisch erstmal, also so mit Billy redet, ne? Und dann diese Szene, wo er dann dem Gremlin Blut abnimmt, also dem anderen, ist total fies inszeniert.
Ja, er steckt die Nadel senkrecht ihm durch die Pfote. So.
Ja.
In dem Moment wusste ich, ohne dass ich es noch im Gedächtnis hatte, okay, er ist zwar der einzige Schwarze. Achso, was heißt zwar? Er ist der einzige Schwarze und wird gleich sterben.
Der einzige
also Schwarze. Also der einzige Stadt. Schwarze Charakter. Das war genau die Zeit, wo es immer genau einen schwarzen Charakter gab und der immer starb in Filmen.
Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen.
Das passt da mitten rein. Und er ist einer von wenigen, die stirbt. Es gibt nicht viele tote Menschen in dem Film. Also er, der Biologielehrer und dann noch der Säufer mit seiner Frau offscreen.
Wobei ich da widersprechen muss, weil er im zweiten Teil wieder auftaucht mit seiner Frau.
Das kenne ich denn daher. Das wurde kurz irgendwie erwähnt, aber dann auch nur so im Polizeifunk irgendwie. Ja, ich habe gerade gehört, der Sohn und so und seine Frau haben einen Unfall. Okay, ich hatte gedacht, die überleben das nicht, den Schneepflug.
Habe ich aber auch gedacht, ja.
Egal, also es stammt dann meinetwegen nur einer und das ist er. Der Token Black Guy.
Der Schwarze. Hurra.
Ja. Hurra. So in solchen Zeiten bewegen wir uns, ja.
Ja, aber auch die Geschichte, also dann logischerweise kriegen sie ja nach Mitternacht was zu essen und dann verpuppen sie sich über Nacht. Mhm. Und du hast so Alien-Eier da am nächsten Morgen. Und aber das ist denen auch offensichtlich total Wumpe, dass da diese schmierigen, schleimigen Alien-Eier im Billy-Schlafzimmer stehen.
Die auch wirklich so aussehen wie aus dem Film Alien.
Ja.
Und dass sie genau schleimig sind und fies und bedrohlich aussehen und ach so, jetzt haben sie sich verpuppt. Das ist ja ein Ding, das ist ja interessant.
Ja. Und weil der Biologielehrer nachts um zwei immer noch in der Schule sitzt.
Ja, es ist ja aufgefallen, dass da ein Gehirn bei ihm auf dem Schreibtisch liegt.
Ja, der Typ ist irgendwie merkwürdig.
Er ist merkwürdig, würde ich auch sagen. Also so einfach so ein menschliches Gehirn, so roh, unverpackt, auf dem Arbeitstisch liegen. Was machen die für Experimente da im Biologieunterricht?
Das frage ich mich auch. Und er ist dabei ja noch in Stulle. Und er kennt ja quasi auch die Regeln, ne? Aber er lässt sein Butterbrot in Reichweite des Gremlins liegen. Oder des Mockweiß damals noch. Ja, ist ja noch kein Gremlin.
Richtig.
Und natürlich ist er auch und er verpuppt sich auch. Und Billy ist natürlich dann auch beim Biologielehrer. Und der hat dann diesen Käfig, der auch nur noch aus diesem schleimigen Ei besteht. Und er sagt, ja, der muss sich jetzt verpuppt haben und der macht eine Metamorphose durch. Wie ein Schmetterling. Und ich hätte gedacht, ich hätte dann vielleicht mal irgendwie irgendwas Stabiles um dieses Ding rumgebaut. Ja, nochmal einen größeren Käfig oder was weiß ich was. Aber, nee, er packt sie in einen Pappkarton.
Nee, das habe ich dann schon, soweit war ich dann auch schon.
Und irgendwie, nimmt den Pappkarton mit in den Unterricht.
So darf man hier nicht denken. Das ist, das macht keinen Sinn. Das war schon von Anfang an klar.
Aber schön fand ich das dann quasi eher quasi am letzten Tag des Jahres. Also das soll ja irgendwie offensichtlich auf Weihnachten spielen oder am Neujahr, am Abend vor Weihnachten. Warum ist denn dann irgendwie noch Schule? Ist aber egal. Auf jeden Fall zeigt er, wie man das am letzten Schultag macht, einen Film. Das fand ich sehr sympathisch.
Ja, genau. Über Herzen, richtig?
Ja, genau.
Genau, das irgendwie bei kleinen Tieren die Herzen schneller schlagen. Wieder was gelernt. Hm. Ist das irgendwie eine Referenz oder irgendwie eine Anspielung auf was anderes?
Keine Ahnung.
Waren wir schon bei der Szene mit der Erfindermesse, wo der Vater anruft?
Das passiert ja dauernd im Hintergrund. Aber auch geil fand ich, wir sehen ja dann irgendwie auch, dass Gizmo gerne Fernsehen guckt. Und auch der kleine Pete, der lustige Pete, der kriegt ja dann irgendwie den Gizmo gezeigt, aber interessiert sich gar nicht mehr für Gizmo, sondern findet die 3D-Brille interessanter. Dachte ich auch so, ja, hurra.
Ja, klar, 3D-Brillen. Mhm. Novelty. Und kleine Roboter, diese Roboter, die so immer gerade ausfahren, bis irgendwo gegenstoßen und dann rumdrehen, von denen sieht man auch sehr viel aus irgendwelchen Gründen. Das muss damals irgendwie der letzte heiße Scheiß gewesen sein.
Ja, das ist ja quasi der Sideplot. Der Vater ist ja unterwegs und ist auf irgendeiner Erfindermesse. Und telefoniert mal so alle Viertelstunde in die Handlung hinein.
Ja.
Und warum auch immer. Und man sieht im Hintergrund halt irgendwie Cameos von haufenweise Leuten.
Also, ja, und die Zeitmaschine aus der Zeitmaschine.
Das war gut.
Die steht da so rum und da steht ein Typ drin und dann kommt ein Schnitt und dann kommt ein zweiter Schnitt und dann ist die weg und dann ist noch so ein rauchendes Viereck auf dem Boden.
Und alle stehen irgendwie da rum und fragen sich, wo die hin ist.
Und gucken. Und der Roboter aus Forbidden Planet.
Genau.
Irgendwie Alarm im Weltraum, glaube ich, hieß der auf Deutsch, richtig?
Ja.
Der steht da einfach rum und wedelt mit seinen Armen, wie das ja so in seiner Art ist, ne? Aber auch jetzt ohne irgendwie, ja, hier ist ein Cameo oder hier ist was ihr kennt, so. Haha, toll, lustig.
Und im Kino werden die Arbeitstitel von E.T. und, oh Gott, was war das zweite? Was hat Spielberg noch gemacht?
Das Wunder vor der 14. Straße?
Ja, nee, das nicht. Irgendwas anderes. Also das waren die Arbeitstitel dieser Filme auf jeden Fall, die da gezeigt werden.
Ach so. Ist aus dem Nichts so, ne? So, hier, kennt er, lustig, haha.
Ja, ist wirklich so. Ich dachte so, what the fuck?
Aber okay, so, ist halt so ein Film.
Ich sag ja Comic Relief, ne?
Ja, es war auch dezent, war halt cool, dass es so im Hintergrund war. Es war so ein bisschen hier Abrams Zucker mäßig. Hast du nicht vorhin gesagt, dass der Typ bei Amazon auf dem Mond mitgemacht hat?
Ja, der Regisseur,
vielleicht,
genau.
Das kann so eine Übertragungsleistung, Transferleistung sein von ihm vielleicht.
Das kann schon tatsächlich sein.
Irgendwie so ein Kram im Hintergrund ablaufen lassen, wo man eigentlich nicht drauf achtet und da ist dann aber was ja irgendwie bemerkenswert ist so.
Ja, auf jeden Fall,
strange.
Während er den Film zeigt, also der Biologielehrer jetzt, schlüpft ja quasi dann der Gremlin.
Ist es ein Gremlin, genau. Also wenn sie zuerst sind sie Mogwais, wenn sie so süß und pelzig sind und wenn sie was gegessen haben, dann sind es Gremlins.
Genau, dann verlieren sie quasi ihr Fell und werden fies und eklig und haben spitze Zähne.
Richtig. Und zwischendurch wird noch gesagt, dass dieser betrunkene Typ, der den Schneepflug fährt, immer an Gremlins glaubt.
Genau.
Sie haben den Zweiten Weltkrieg nur verloren. Nee, sie haben ja nicht verloren, sie haben ja gewonnen.
Aber im Zweiten Weltkrieg haben die Flugzeuge sabotiert.
Haben die Flugzeuge sabotiert, die
Gremlins. Weil William Shatner drin saß. Du erinnerst dich an die berühmte Folge von Outer Limits.
Total, als wäre es gestern gewesen. Nee, tue ich leider
mit
nicht.
Mit William Shatner im Flugzeug, der mit ansieht, wie ein Gremlin das Flugzeug auffrisst.
Ah, doch, die kenne ich, scheiße, die kenne ich doch. Ja, auf dem Flügel, ne? Ist immer. Das ist auch kein Gremlin, das ist ein Leprakaun, glaube ich.
Ach, okay.
Aber okay, nee, aber die sehen ja, also der sah so ähnlich aus. Das passt.
Ja, Fun Fact ist aber tatsächlich, dass bis zu diesem Film die Gremlins vor allen Dingen halt in Militärkreisen so berühmt waren. Und dieser Film das Wort Gremlin halt irgendwie massentauglich gemacht hat. Und seitdem halt Gremlins vor allen Dingen mit diesen Gremlins verbunden werden.
Ja, das macht Sinn. Also, ja. okay, also... Aber jetzt hat schon der Gremlin den Biologielehrer schon umgebracht.
Nee, aber der Biologielehrer ruft ja vorher noch Billy an und sagt, es ist geschlüpft.
Ach so.
Und statt dass er das Licht anmacht, lässt er den Projektor weiterlaufen. Nein, der Gremlin macht ja den Projektor an. Was ja irgendwie auch zeigt, dass Gremlins, also nicht nur die Mogwais, die ja singen und reden können, sondern auch Gremlins offensichtlich einen gewissen Intelligenzgrad haben.
Ja, das, genau, das sieht man später ja noch mehr
ja.
von.
Naja.
Ja.
Dann, ja. Aber im Gegensatz zum Biologielehrer, der offensichtlich keinen besonders hohen Intelligenzgrad hat, weil nämlich der Gremlin sitzt ja unterm Schrank. Und was macht der Biologielehrer? Nimmt einen von dir erwähnten Schokoriegel raus und bietet ihn dem Gremlin an und steckt quasi seinen kompletten Arm unter den Schrank. Und alle wissen doch schon, was jetzt passiert, oder? Komm, Kleiner, hier hast du, ja, ist gut. Ja, oh, du hast aber Hunger. Und dann, Schnitt. Es ist so bescheuert.
Ja. Aber schön gefilmt.
Ja, das ja. Und Billy kommt ja dann quasi aufgrund des Anrufs in diesen Biologieraum, sieht seinen toten Biologielehrer mit einer Spritze im Arsch.
Richtig, das, was, ich denke mal, das ist das, was ihn umgebracht hat.
Das war die Retourkutsche des Gremlins.
Richtig, da macht die Szene auch wieder Sinn von vorher mit der Blutabnahme.
Ja.
Glaubst Gut, du, die also Spritze verdient.
Hat ihn umgebracht?
Ja, was denn sonst?
Ja, ich dachte eher, dass der Gremlin irgendwie ihm die Schlagader durchgebissen hat oder was weiß ich was.
Dann sah ja sein Kopf noch, da war doch kein Blut zu sehen.
Ich weiß auch aber nicht,
wie... Wie gesagt, also, nicht so viel bloß nicht nachdenken, nicht nachdenken. Für mich war es die Spritze, da war dann irgendwie Gift drin, habe ich gedacht. Weil die steckte ihm im Hintern und war runtergedrückt, also habe ich gedacht, da muss Gift drin gewesen
sein. Weil ein Biologielehrer immer eine Spritze mit Gift in seiner Schublade hat.
Ja, weil die Viecher sind ja an sich gar nicht so gefährlich. Die können halt ein bisschen kratzen und ein bisschen beißen, aber die sind halt auch nicht viel größer oder genauso groß wie halt die Mockweiß, also so 30 Zentimeter.
Ja, aber die Masse macht's ja dann später, ne?
Ja, aber das ist ja erstmal nur einer.
Ja. Dachte und, ich auch, so gefährlich ist der gar nicht. Aber ich meine, ich habe ja schon mal am Strand gestanden mit einem Brötchen in der Hand und bin von Möwen attackiert worden. Ja. Da habe ich auch gerannt. Statt mich den Möwen zu stellen.
Das ist halt so Tiere, die gehen halt immer all in. Ne? Hm? Also die gehen halt immer aufs Ganze. Wenn die erstmal wollen, dann geben die alles.
Ja.
So, ne? Und deswegen hat man ja auch oft Angst vor ihnen. Richtig.
Richtig. Aber da lag jetzt über Tage ein toter Biologielehrer in der Schule. Ist keinem aufgefallen.
Vergehen da mehrere Tage? Ich dachte, das geht alles in einer Nacht ab.
Das kann auch sein.
Billy findet den und währenddessen ist seine Mutter ja zu Hause alleine. Ne?
Er ruft ja noch die Mutter an und will sie warnen.
Richtig, stimmt.
Und die Mutter, Sebastian, ist ja. Die habe ich auch nicht mehr im Kopf gehabt, aber die Mutter ist mein absoluter Favorit in diesem Film.
Also du, das habe ich gerade, genau das habe ich vorhin auch gesagt.
Nicht nur
das
erträgt sie ihren erfolglosen Erfindermann, sondern ist ein Badass ohne Ende.
Ja, sie ist wirklich die nie erwähnte Actionheldin.
Ja.
Ich meine, wenn du an Actionheldinnen denkst, dann hast du so hier
Ripley.
Commander Ripley im Kopf oder hier meinetwegen noch Sarah Connor und da wird es schon langsam dünn, ne? Aber die macht jetzt erstmal kurz einen Prozess mit so zwei oder drei Gremlins bei sich zu Hause.
Ja. Ohne mit der Wimper zu zucken, ja? Also da sitzt ein Gremlin im Mixer. Was macht sie? Macht den Mixer an.
Richtig.
Benutze
und dann hat sie erstmal ein Küchenmesser.
Ja.
Irgendwie so.
Und so ein Insektenunkrautspray oder was man immer in der Küche stehen hat.
Insektenvernichtung, ja klar.
Oder Backofenspray, irgendwas wird es gewesen sein.
Und sprüht ihm das in die Augen.
Und dann sticht sie ihn ab.
Richtig.
Und der dritte Gremlin landet in der Mikrowelle.
Ja.
Und ich wirklich? So, wow!
Also hätte der Film auch irgendwie ein bisschen mehr weitergehen können, meinetwegen.
Ja.
Aber dann ist sie erstmal fertig und sie kommt dann erstmal zum Arzt und dann wird es quasi nie wieder gesehen.
Nee, also ein Gremlin, war der fünf Gremlins geschlüpft, also drei hat die Mutter alleine erledigt.
Ja.
Also das ist schon mehr als die Hälfte, wie man ausrechnen kann. Der vierte sitzt ja am Weihnachtsbaum, zusammen mit dem, der fünfte ist ja beim Biologielehrer, der vierte sitzt im Weihnachtsbaum, der mit dem Streifen auf dem Kopf, also der Anführer. Was ja, genau, Billy ja auch schon in die Kamera sagt. Oh, der mit dem Streifen ist offensichtlich der Anführer.
Also dieser Streifen ist ein Irokesenschnitt.
Genau.
Also, weil die Gremlins sind irgendwie Punks. Und wie man später sieht, auch dann noch mehr sieht.
Der sitzt aber im Weihnachtsbaum und attackiert die Mutter. Und dann hat sie offensichtlich doch keine Chance gegen ihn. Da kommt Billy nämlich und nimmt Chekhovs Schwert. Was ja auch mehrfach schon sehr offensichtlich von der Wand gefallen ist im Laufe des Films.
Wessen Chekhovs Schwert?
Kennst du nicht Chekhovs Gun?
Nein.
Das ist eine Regel, die besagt, wenn ein Gewehr an der Wand hängt in einem Film dann und zu sehen ist, dann muss es auch benutzt werden.
Ah.
Und immer wenn jemand zur Tür reinkommt, fällt nämlich eins der beiden Schwerter, die da so über Kreuz hängen, runter.
Ja, ja.
Und beim ersten Mal habe ich schon gedacht, Freundchen, du wirst noch benutzt im Laufe des Films. Und genauso ist es, nämlich Billy schnappt sich das Schwert, köpft den den vierten, das kann ja gar nicht sein.
Nee, sie hat, glaube ich, nur einen Gremlin hat sie, nee,
sie hat drei
in den Mixer und einen hat sie in die Mikrowelle. Wer ist denn der dritte? Wer wäre denn der dritte?
Ach so, gewesen? Okay, es ist der dritte im Tannenbaum.
Ja, genau.
Ah, okay, auf jeden Fall wird der geköpft, der Kopf landet im Feuer und verbrennt da gar schauerlich.
Richtig.
Aber der vierte entkommt, der mit dem Streifen.
Richtig.
Durch den, Sebastian, durch den Schnee. Und ja. Schnee ist gefrorenes Wasser, meiner Meinung nach, oder?
Ja, aber vielleicht haben die sehr kalte Füße.
Okay.
Es muss ja schon flüssiges Wasser dann halt sein.
Aber wenn die Gremlins doch in der Küche sind und offensichtlich intelligent, warum haben sie sich nicht unter den Wasserhahn gesetzt?
Nochmal. Du stellst die falschen Fragen hier.
Ich stelle genau die richtigen Fragen, Sebastian. So ist es nämlich.
Was nämlich auch noch witzig ist, vielleicht erklärt einem das den Film so ein bisschen. Es muss ungefähr um diese Spielzeit im Film sein, als dann Billy und Kate irgendwie eine kurze Szene alleine haben, wo dann Kate ihr Kindheitstrauma erzählt.
Da möchte ich auch nochmal drüber reden, naja.
Ja, okay, lass uns drüber reden. Ich erkläre kurz die Szene. Also sie sagt, jedes Jahr immer um Weihnachten.
Moment, was ist denn? Einführung. Ja? Wir sind okay. Mitten im Gremlin-Angriff. Die beiden haben sich aus einer Bar okay. in die nee, Bank stimmt. Entschuldigung. Gerettet.
Erzähl mal es vorher noch. Also dieser eine Typ, der entkommen ist, dieser mit dem Irokesenschnitt, der geht dann ins Schwimmbad.
Genau. Ins örtliche. Ins örtliche YMCA-Schwimmbad.
Und was ist YMCA eigentlich?
Die Young Church of America. Young Men's Church of America.
Ist das so eine Art christliche Jugendherberge?
Ja, der Verein christlicher junger Männer. Menschen ist es ja, mittlerweile.
Ja, aber was ist dann die Vereinsziele? Was steht denn in der Satzung?
Die müssen den ganzen Tag Village People hören.
Abgesehen davon.
Und also schwimmen sie betreiben
gehen. Jugendherbergen und Schwimmbäder.
Ja, es gibt's auch in Deutschland, den CVJM. Christlicher Verein junger Menschen. Die haben okay. Jugendherbergen zum Beispiel.
Ja, genau. Sowas machen die ja, genau. Das.
Aber
das
ich war doch nie noch. In einer Jugendherberge, die ein Schwimmbad besaß. Aber...
Man wissen es nicht. Also jedenfalls springt dann dieser eine Gremlin dann in das Schwimmbad rein.
Das ist halt schön inszeniert, oder?
Auch wieder klasse. Mit ganz viel so Fontänen oder so Bubbel. Also wir haben ja Luft reingepumpt. Aber in riesigen Mengen in das Schwimmbad und ganz viele bunte Lichter. Mhm. Das alles leuchtet. Der ganze Film leuchtet von vorne bis hinten. Also der ganze Film ist ausgeleuchtet. Wie, keine Ahnung. So, der ist so bunt, wie Nummer 5 lebt. Also es kam mir so ähnlich vor. Der ist auch so weich und so bunt irgendwie. So, und ganz viel Kram drin. Das war halt, damals hat man so Filme gedreht, keine Ahnung.
Ja, und Billy weiß jetzt, also nicht nur das Wasser ist am Dampfen, sondern auch die Kacke. Und er rennt zur Polizei. Er hat irgendwie auch, warum auch immer, Gizmo hinten im Gepäck. In seinem Rucksack.
Der halt gut ist und dann, genau, und dann, ja.
Und die Polizei ist natürlich total besoffen. Die beiden Polizisten, die in dem Dorf sind...
Es ist Weihnachten. Besoffen. Es ist Weihnachten.
Und natürlich glauben sie ihm nicht. Sondern er sagt ja, er hat ja den Beweis dabei und er setzt dann den Gizmo dahin und alle so, oh, ist der süß. Und der kann Kunststückchen und singen, aber der kann doch keine Menschen umbringen. Und guck mal, wie er die amerikanische Flagge wedelt. Er ist ein Patriot.
Genau. Und zuerst von wegen, ja, mein Vater hat mir ein komisches Tier geschenkt, das ich vertausendfacht hat. Also ja, klar, ne? Ja, hier ist dieses komische Tier. Ja, das sieht aber total harmlos aus. So,
ja, aber ich habe mich während der Szene gefragt, so, wenn du jetzt in dieser Situation wärst, wenn du Billy wärst, also nicht nur, dass ich das Kind, den Gremlin erstmal gar nicht angenommen hätte, aber wenn du in dieser Situation wärst, wie würdest du sowas der Polizei erklären?
Das ist eine Komödie.
Nee, ich habe mir ernsthaft überlegt, wenn ich jetzt irgendwie die Situation der Polizei erklären, wie würde ich das am ehesten machen, dass die mir glauben? Wahrscheinlich hast du keine Chance. Du hast keine Chance.
Ja, du hast ja immer jetzt heutzutage eine Kamera dabei, du kannst es erstmal filmen.
Ja, gut, das stimmt.
Das gab's ja damals noch nicht. Trotz, also die Erfindung hat sein Vater noch nicht gemacht. Also er ist kein Steve Jobs, ist er nicht.
Nee, das auf keinen sagen. Fall. Tja. Aber währenddessen fallen halt die Gremlins in Stop-Motion in das kleine Dorf ein.
Genau, man sieht dann so eine Armee aus Gremlins aus über die Straße kommen. Kommen die aus dem Tunnel raus in dem Shot? Ich glaube, die kommen aus dem Tunnel oder...
Ja, auf die Straße runter.
Die Straße irgendwie runter, ja, in Stop-Motion, wie gesagt. Und das sind halt viele, also es sind Hunderte wahrscheinlich, oder?
Ja.
Ja doch, es sind Hunderte. Und dann kommt aber jetzt irgendwann die Szene mit der Freundin, weil
kommt ja später erst. Die Oma dran glauben.
Die Oma.
Eine der legendären, also ich glaube, wenn es eine Szene gibt von Gremlins, die allen in Erinnerung geblieben ist, dann die mit der Oma. Also die Bösewicht-Oma, die jetzt irgendwie auch keine Perücke mehr trägt.
Die, Hund umbringen wollte am Anfang.
Genau. Die will ihre Katzen füttern. Also sie hat so einen Treppenlift und also so ein Stuhl, ja, dem der
Lifter-Treppenlift, genau.
Lifter-Treppen. Wer früher ADAC-Club-Zeitschrift gelesen hat, der kennt die Dinger. Und fährt also runter, hat offensichtlich ganz viele Katzen, ist eine verrückte Katzenlady und total liebevoll zu ihren Katzen, aber dann hört sie einen Kinderchor draußen auf der Straße singen vor ihrer Tür und sagt, Kinder!
Kinder!
Und aber es sind keine Kinder, es sind Gremlins, die sich kleine Mützen gehäkelt haben, sich kleine Gesangsbücher gedruckt haben und dann vor der Tür stehen und schief singen.
Ja, weil vorher in dem Film gab es nämlich auch eine Szene, wo Menschen das gemacht haben.
Stimmt.
Ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist. Es waren nur ein paar Sekunden, wo du auch gedacht hast, so, okay, es ist halt Weihnachten. Na gut, jetzt gehen die von Tür zu Tür und singen.
Also das ist das, wo Kate Willi erzählt, dass sie keine Weihnachten mag. Und er sagt, ach, ist so ein religiöses Ding, oder?
Ja, kann
sein. Genau, und da sieht man im Hintergrund nämlich. Aber es sind halt die Gremlins und sie will halt fliehen. Aber zwischenzeitlich, während vor der Gremlin-Chor die alte Dame abgelenkt hat, hat ein anderer Gremlin den Treppenlift manipuliert. Sie setzt sich auf den Treppenlift, fährt, wie man sieht, irgendwie 5 Stockwerke hoch und fliegt aus dem ersten Stock. Außenaufnahme, fliegt aus dem ersten Stock.
Ja. Also sie fliegt halt in so einer Spirale irgendwie 5 Stockwerke hoch, immer sich beschleunigend, ja, und eine Spur von Funken hinter sich herziehend. Und oben, wo halt der Stopper quasi ist, da fliegt sie einfach drüber und dann aus dem Fenster.
Richtig.
So. Die Szene...
Das ist die Szene von Gremlins, oder?
Ja, schon. Ich kann mich an die Szene erinnern, aber ich wusste ehrlich gesagt nicht mehr, dass sie aus dem Film ist. Wo ist sie zitiert worden? Die hat man öfters mal gesehen. Aber warum?
Das weiß ich nicht, ob die zitiert wurde. Auf jeden Fall.
Die war in jedem Trailer, die war in jeder Vorschau war die zu sehen, in jeder Fernsehvorschau. Ich denke, daher kennt man die.
Ja, das kann sein. Also, und die Cops, die fahren ja gerade an dem Haus vorbei, sehen halt, wie die Oma kopfüber im Schnee steht. Ja, sie stirbt auch offensichtlich. Und sagt so, oh, das war doch Mrs. So-und-so. Ja. Hm. Und weiter kommen sie nicht, weil dann wird irgendwie der Weihnachtsmann von Gremlins attackiert und sie kurbeln ganz schnell das Fenster hoch und sagen, wir fahren wieder in die Wache. Das ist Arbeitseinsatz, Jungs.
Ja, sie sind halt ziemlich besoffen, ne? Oh, Mann. Brrr. So, und dann, glaube ich, sieht man, dass halt ein Teil von den Gremlins in dieser Kneipe eingefallen, ja, sind, wo Kate arbeitet.
Ja, und das ist auch so eine Szene.
Und jetzt wird's richtig weird.
Die total weird ist, weil Kate ist offensichtlich die einzige Bedienung, die noch in der Kneipe ist. Und sie bedient die Gremlins.
Also die haben sie anscheinend irgendwie erpresst. Also, oder so. Sie quasi, dass ja, ihren Beruf... Sie, haben sie gebissen, wenn sie weggehen wollte? Keine Ahnung. Wird nicht erklärt. Jedenfalls haben sie diese ganze Bar erstmal ordentlich eingesaut. Überliegt Popcorn rum. Die scheinen was mit Popcorn zu haben.
Als wäre die Bundeswehr irgendwie eingeritten. So sieht die Bar aus.
Und die feiern jetzt da so wie so im Mafiosi-Style. Mhm. Also die haben auch, die spielen dann Glücksspiele und saufen und rauchen. Und total übertrieben. Der eine Gremlin, der hat dann so 3 Zigaretten gleichzeitig im Maul. Und da merkst du jetzt irgendwann, also mir ist dann an dem Punkt irgendwie klar geworden, die hatten diese Idee mit diesen Puppen. Und die haben versucht irgendwie, wäre das nicht geil, wenn, ach guck mal, die können doch jetzt auch noch hier Poker spielen. Und dann kann der eine den anderen betrügen und er erschießt ja den. Und der hat dann aber irgendwie einen Gremlin im Arm, die als Frau oder als Prostituierte geschminkt ist. Wie so ein Verbrecherbraut irgendwie, ja. Also sie sitzen ernsthaft an diesem Billardtisch oder Pokertisch, ich weiß es nicht. Und der eine Gremlin hat halt irgendwie so Lippenstift aufgetragen, mhm, und irgendwie Schmuck um.
Und sie haben sich alle kleine Klamotten genäht, Sebastian.
Stimmt, die haben sich alle kleine Klamotten genäht. Sie haben alle kleine Anzüge an und Kleider und T-Shirts und so. Der eine hängt am Ventilator die ganze Zeit und lässt sich da rumschleudern. Die anderen an der...
Dartscheibe?
War das die Szene, wo sie den einen Gremlin an die Dartscheibe gefesselt haben?
Ja.
Das war noch früher.
Das muss vorher gewesen. Das war ja Gizmo.
Das war auch zu Hause. Das war zu Hause auch bei denen.
Ah ja, stimmt, genau.
Also, ist egal, jedenfalls. Die lassen jetzt quasi so diese Gremlins wie so eine widerwärtige Version von Menschen quasi agieren. Mhm. Also, die sind quasi wie Punker und Verbrecher. Ab diesem Moment.
Bei TKKG, genau. Hm?
Richtig, genau. Stimmt. So ein komisches Zerrbild halt irgendwie von Mafiosis oder Halbweltgestalten.
Und ich bitte zu beachten, Sebastian, Kate schenkt ja öfter mal die Gläser nach.
Ja.
Und sie trifft nicht immer die Gläser, sondern auch die Gremlins. Und die Gremlins trinken ohne Ende.
Bier ist kein Wasser, Sascha.
Es wird doch gesagt, sie darf nicht nass werden, Sebastian. Es wird nie gesagt, dass Alkohol kein Wasser, ne?
Habe gesagt, wahre Filmemacher nicht wichtig, sollte dir auch nicht wichtig sein, ne?
Die Bar-Szene auf jeden Fall viel zu lange.
Vieles so lange. Vieles so lange immer draufgehalten, so als wenn die wirklich total stolz auf ihre Puppenarbeiten gewesen wären und gesagt haben nach dem Schnittraum, komm, zeig das noch ein bisschen länger, dass die Leute auch viel Zeit haben, sich das genau anzugucken, wie viel Mühe wir uns da gegeben haben, den alle kleine Abendkleider zu nähen und den Schmuck umzuhängen und winzige Zigaretten zu drehen und so ein Kram, ja. Also der ganze Film sieht so aus. So, guck mal hier, was wir alles gebastelt haben, ist das geil, hier guckt euch das an. Und es stimmt auch, das ist das, was den Film am Leben erhält letzten Endes, der Kram.
Es der Stuff. Sieht auch verdammt gut aus.
Natürlich, handwerklich, nicht nur halt, wie es gebaut ist, sondern auch, wie es bedient worden ist. Mhm. Ne? Also die Animationen, haben wir schon gesagt, unglaublich aufwendig, unglaublich toll, aber keine Substanz dahinter.
Ich glaube, das trifft es ganz gut, ja.
Ein Ausstattungsfilm, eine Materialschlacht. Materialschlacht, das Wort habe ich gesucht. Es ist eine Materialschlacht.
Ja, auf jeden Fall wir können uns darauf einigen, wir blasen da ins gleiche Horn. Die Bar-Szene ist albern und viel zu lang.
Es ist albern, viel zu lang und halt irgendwie auf eine komische, groteske Art und Weise halt witzig.
Ja. Aber Kate...
Weil das halt... Ich meine, es hat, glaube ich, es hat besser gewirkt, wenn du vorher nur zum Beispiel Alien gekannt hattest. Ne? Stell dir vor, du hast vorher Alien gesehen. Mhm. Ich glaube, der ist von 82?
Kann sein.
Kann sein, aber zumindest es gab ja schon mal irgendwie Horrorfilme vorher. Und diese Szenen, die unterwandern jetzt halt die Erwartungen, die du an so einen Film hast. Du hast normalerweise nicht den Fall, dass der Predator sich plötzlich irgendwie Frauenfummel anzieht.
Ja, 79 ist Alien übrigens.
Und die Viecher sehen ja aus wie richtige Horror-Alien-Monster. Und die sind ja auch so gebaut und halt gut in Szene gesetzt.
Ja,
ne?
Ja, aber wie absurd ist denn das, dass Kate sie da bedient in der Bar? Ich komme gar nicht drüber.
Ja, natürlich ist das total absurd. Aber man kann sich zumindest irgendwie so... der eine Gremlin kann ja auch mit dem Revolver umgehen.
Ja.
Kann man sich ja auch vorstellen, dass er sie irgendwie erpresst hat, gezwungen hat.
Ja, aber er kann doch nicht reden.
Doch, können die doch.
Ja, aber nicht so, dass Kate sie verstehen würde auf Anhieb. Ja,
aber das Publikum kann die Viecher verstehen. Also die sagen zwar auch, oh, am Ende des Films so, oh, jetzt habe ich gerade verstanden, was der gesagt hat. Ich habe schon den ersten Satz verstanden, den die gesagt haben.
Das stimmt.
Was soll der Mist?
Dann, naja. Fand ich ein bisschen weit hergeholt. Kate muss ja einem Gremlin Feuer geben und zündet ein Streichholz an und er zuckt ein bisschen zurück.
Vor der Flamme. Und ich wäre jetzt auch auf die Idee gekommen, ich muss jetzt alles anzünden.
Daraufhin schließt sie messerscharf, dass helles Licht die Gremlins verletzt.
Nicht etwa die Hitze.
Nein.
Von der funzeligen Feuerstreichholzflamme, sondern das Licht muss es sein.
Also wenn ich dir ein Streichholz so ins Gesicht halten würde wie Kate, dann würdest du auch zurückzucken. Aber nicht, weil du Angst vor Licht hast, sondern
eigentlich
weil
es so hell ist.
Um deinen nicht mehr fahrenden Pony.
Ich habe noch meine Nasenhaare, ja. Meine gepflegten, äußerst langen und wallenden Nasenhaare.
Aber glücklicherweise, Glück ist Geschick, liegt ja unterm Tresen noch eine Sofortbildkamera. Mit Blitzwürfel. Und sie blitzdingst sich jetzt den Weg nach draußen, wo sie zufälligerweise Billy trifft, der dann mit hellen Fernlicht, dem guten deutschen Fernlicht von seinem VW.
Guten deutschen VW-Käfer, der jetzt plötzlich doch noch angesprungen ist.
Den er natürlich nicht anlässt, sondern ausmacht.
Und die Batterie war leer. Schätze ich.
Weil sie wieder versuchen zu...
War kalt draußen.
Sebastian, wenn du deine Freundin aus einer Bar retten willst, die voller Gremlins ist, und du kommst mit einem Volkswagen angefahren,
ja,
würdest du A, den Wagen vorschriftsmäßig parken, den Motor ausschalten und reinlaufen, oder B, den Motor laufen lassen?
Ich glaube, das war früher noch so, dass...
Ja, wobei natürlich die Gremlins auch das Auto klauen können.
Ich hätte das Ding gleich durch die Holzwand in den Innenraum gefahren.
Ich auch, Sebastian.
Muss man nicht so weit laufen.
Ich auch.
Ja.
VW Käfer hält das aus. Ein amerikanisches Haus kriegt er umgefahren. Kein Problem.
Das, denke ich, da kann man von ausgehen.
Und dann fliehen sie ja quasi zu Fuß auf drei in die Bank, die ja auch irgendwie heimgesucht worden ist von den Gremlins. Und dann, Sebastian, dann kommt die Szene schlechthin, wo ich gedacht habe, jetzt schlägt's bei mir 13. auf die du ja die ganze Zeit hinaus willst. Nämlich die.
Achso, jetzt sind wir endlich da.
Die spontane Charakterisierungsszene.
Kate, genau. Kate erzählt jetzt, warum sie Weihnachten nicht mag.
Wir sind mitten in einem Alien-Angriff. Man hat sich mit Ach und Krach in eine Bank geflüchtet.
Das ist der ruhige Moment. Das ist der ruhige Moment vom Showdown. Da muss immer noch ein bisschen Charakterisierung stattfinden.
Und sie denkt sich, jetzt ist der Moment, dass ich meinem Freund, also meinem Nicht-Freund erzähle, warum ich Weihnachten nicht mag.
Das ist Filme machen nach Zahlen. ja, genau. Aber die Geschichte ist an sich halt so tragisch und so witzig in einem. Ich musste unglaublich lachen, weil die Geschichte geht halt so, ich war mit meiner Familie zu Hause, ich war noch ein Kind, es war Weihnachten und wir haben darauf gewartet, dass Daddy endlich nach Hause kommt von der Arbeit, aber er kam nicht und meine Mutter hat bei ihm in der Mine, keine Ahnung, angerufen, wo er dann lag und im Bergwerk, aber da ist keiner ans Telefon gegangen und dann haben die Polizei hat nach ihm gesucht und sie hat ihn nicht gefunden und 5 Tage später wollte ich gerade den Kamin anmachen und da kam dieser komische Geruch und dann kam die Feuerwehr und wir haben gedacht, sie retten sie bergen eine tote Katze oder sowas aus unserem Schornstein. Nein, es war Daddy. Er wollte uns die Geschenke durch den Schornstein bringen, ist ausgerutscht und hat sich das Genick gebrochen. Und dann sieht man das Gesicht von Billy und der guckt halt auch so und ich dachte nur so.
Genauso wie ihr guckt er jetzt.
Besser nicht lachen, Junge. Du willst sowas von der Frau. Lach jetzt nicht. Aber und er lacht dann auch nicht. Aber wir lachen alle.
Vor allen Dingen muss sie selber lachen.
Und, nee, das ist mir nicht aufgefallen.
Das ist mir nicht aufgefallen. It's no Christmas.
das war weinen. Das sollte weinen
es
sein.
Es wirkte mehr wie lachen. Und du musst mal darauf achten, während sie ihm das Herz ausschüttet, hört er ihm überhaupt nicht zu, sondern er checkt erstmal alle Telefone und guckt, ob die Bank sicher ist. Wenn sie irgendwie die Story ihres Lebens erzählt. Und diese Szene wird übrigens in Teil 2 persifliert, wo sie die Geschichte nochmal erzählt, aber warum sie den Präsidenten oder den Lincolnstag nicht mag, weil irgendwer sich als Lincoln verkleidet hat. Und sie wird mittendrin unterbrochen, wo dann gesagt wird, ja, ist gut jetzt, komm, wir müssen weiter.
Okay, dann war das wirklich auch so als Witz gemeint, als lustige Szene, so Airplane-mäßig.
Das ist, glaube ich, eine der absurdesten Szenen, die ich je gesehen habe.
Ja, aber dann hat die auch funktioniert, also weil da habe ich echt scheinend gelacht in dem Moment, weil das war wirklich witzig. Aber der Rest vom Film ist nicht so von seinem Humor her. Oder er versucht es an manchen Stellen zu sein. Ich denke mal, dass die Sache mit dem Hund und der Frau, der alten Oma, ist halt auch so eine Sache. Aber das fällt so ein bisschen flach.
Der Film trifft irgendwie keinen Ton so richtig.
Nee.
Ja, das ist das Problem.
Macht viele Sachen, aber nichts irgendwie so richtig.
Aber apropos Hund. Der Hund ist ja mit dem Vater unterwegs. Warum auch immer jetzt auf einmal. Hat er den mit zur Erfindermesse gehabt? Er kommt ja von der Erfindermesse. Auf jeden Fall ist der Hund jetzt im Auto vom Vater.
Ja. Okay, was auch deine Theorie unterstreicht, dass da mehr Zeit vergangen sein muss, weil er ist ja weit weg, der Vater.
Naja, kommt ja wieder zurück. Und währenddessen flüchtet man kommen die beiden ja, wundern sich, dass die Gremlins alle weg sind und er sagt, naja, wird ja bald hell, also müssen sie sich irgendwo verkrochen haben und aus irgendeinem Grund kommen sie jetzt auf den Gedanken, die sind garantiert hier im Kino.
Was man auch als Lichtspielhaus bezeichnet.
Ja.
Aber davon mal abgesehen. Also Kino, Licht können sie anscheinend aus, weil tatsächlich sind alle 1000 Gremlins sind da in einem Kinosaal.
Und gucken sich Schneewittchen an.
Schneewittchen und die 7 Zwerge. Und das finden die gut. Und in dem Moment habe ich dann gedacht, so wegen, sollen Gremlins sowas sein, oder Mogwais, diese ganze Rasse, sowas wie kleine Kinder, weil die sind ja auch niedlich manchmal, und manchmal sind sie kleine Monster.
Ah.
Soll das eine Allegorie darauf sein?
Das kann sein.
Ist es aber nicht, weil kleine Kinder, die...
Doch, die beißen auch manchmal.
Die beißen und kratzen auch manchmal. Aber die pokern nicht und schießen mit Revolvern rum und trinken.
Aber sie können einen Projektor reparieren.
Die können erst kaputt machen, dann reparieren und gleichzeitig wieder kaputt machen. Das ist in der Schnittfolge nicht so ganz klar, was die Reihenfolge ist.
Das ist fantastisch,
weil die hatten offensichtlich gleichzeitig die Idee, okay, die bringen jetzt irgendwie den Film an den Start, aber gleichzeitig machen die auch alles kaputt. Also siehst du in abwechselnden Bildern, wie die den Projektor zerstören und in Gang bringen, was auch nicht passt. Also.
Ja. Aber sie singen Hi-Ho, Hi-Ho mit.
Wir sind vergnügt und froh, auf Englisch halt.
Und auch der gute Gizmo im Rucksack singt mit.
Singe ich übrigens mal auf der Arbeit, wenn wir Computerprobleme haben. Da singe ich immer Hi ho, hi ho, we watch the data flow, where it will go, we do not know. Hi ho, hi ho.
Wenn du ins Programmierbergwerk gehst.
Die Bitminen.
Die Bitminen von Mohan.
Ja, aber hallo.
Auf jeden Fall kommt jetzt Billy auf die glorreiche Idee, das Kino in die Luft zu sprengen und fragt seine Freundin, also seine bald Freundin Kate, ob sie weiß, wo denn der Gashahn ist in diesem Kino, und sie weiß es.
Sie hat wahrscheinlich auch mal als Aushilfe gearbeitet, schätze ich.
Es ist nämlich hinter der Leinwand, hinter einer versteckten Tür geht's zum Heizungsraum.
Ja.
Ja, sowas weiß man. Ich glaube, das ist stadtbekannt.
Hast du ein Kino gesehen, hast du das Kino gesehen?
Ist so. Also, der das Kino bei euch in Treptow wollen die eh bald sprengen. Also ich meine, wir können das mal ausprobieren.
Ob da so Gasanschlüsse sind.
Richtig.
Vielleicht benutzen die Gasanschlüsse hinter der Leinwand, um das Kino zu sprengen.
Ja.
Also hier in Treptow.
Ach so. Und wenn nicht, machen wir das. Also kaputt genau, machen ist also, Vertrauenssache. Ruft uns an.
Lass uns dafür bezahlen.
Ruft uns an.
Ja, wir machen das. Genau. Ich mache mal ein Angebot fertig. Einmal Gashahn aufdrehen.
Ja.
Aber für die Gremlins bitte selber sorgen.
Ja, also. Genau.
Ah, ja, okay, also dann macht er den Gashahn auf und legt eine Lunte und Kate und Billy ziehen sich zurück. Taktischen Rückzug. Aber der Mogwai-Anführer, der die ganze Zeit im Gegensatz zu den anderen Gremlins in der Lobby geblieben ist, vom Kino und Popcorn gefuttert hat.
Nee, er hatte nochmal seine Popcorn-Tüte war leer und ist zurück zur Lobby, hat festgestellt, der Popcorn-Automat ist leer gefuttert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann sieht er im Kaufhaus gegenüber das Wort Candy. Er kann offensichtlich auch lesen.
Ja, die können halt alles, was Menschen können, so mehr oder weniger.
Und das wird ja erklärt, also sie können sich ja mit Technik unglaublich gut, kennen sich ja aus, sieht sie ja offensichtlich auch magisch an, sie manipulieren ja auch die Ampel und den Truck von dem Nachbarn und keine Ahnung was. Die Ampel, ja,
genau, sie machen generelles Chaos,
General Disarray. Und das würde dann auch so ein bisschen zur Lore passen, dass Gremlins halt auch dann von Technik magisch angezogen werden und die halt gerne kaputt machen, wie halt im Zweiten Weltkrieg im Flugzeug.
Stimmt, richtig. Und der läuft dann halt von Kino, der Anführer jetzt, zu diesem Department Store, also
Kaufhaus.
Kaufhaus,
da allgemeines alles,
Kaufhaus.
Da gibt's alles, Sebastian.
Alles. Also vor allen Dingen halt aber auch Süßigkeiten. Das scheint ja ein prominentester Artikel zu sein, weil das Schild hängt ja im Schaufenster. Und währenddessen explodiert das Kino. Und man weiß dann, okay, es sind alle tot, bis auf den als Zuschauer. Alle.
Ja.
Keiner hat überlebt.
Wir gehen einfach mal davon aus.
Wir müssen davon ausgehen. Und aber Billy sieht das, dass er darüber läuft.
Ne, er sitzt ja schon im Schaufenster oder sowas, ne? Er ist ja schon drin.
Ja, genau. Er sieht, dass das Viech dann da im Schaufenster sitzt.
Und sie beide springen durchs Schaufenster und Kate bekommt jetzt den Auftrag, einen Lichtschalter zu suchen. Und Kate, die genau weiß, wo im Kino der geheime Heizungsraum ist, stellt sich jetzt unglaublich dämlich an, einen Lichtschalter zu betätigen.
Also möchte ich widersprechen, also sie stellt sich nicht dämlich an, sie sucht halt das erste Schalterpanel und probiert halt alle durch.
Ja, aber...
Ja, was willst du sonst machen?
Und die Lichtschalter sind hinter einer Abdeckung neben dem Panel.
Also später erfahren, weil das erste Panel, das sie bedient, das macht ja nur
den
irgendwie...
Den
Springbrunnen, den Zimmerspringbrunnen.
Und die Durchsagen.
Ja, das kann sie aber nicht wissen, weil die sind ja sind unbeschriftet, die Knöpfe.
Also wir sehen, glaube ich, gefühlt 15 Minuten Kate auf irgendwelchen Knöpfen rumdrücken.
Ja, während dann aber noch der Punk abgeht. Also
im wahrsten
Sinne. Das ist der Höhepunkt auch so ein bisschen der Filme, der Endkampf, ja, der Bosskampf des Filmes. Und man sieht halt wieder einen Gremlin randalieren und Mogwai, der übrigens, haben wir das schon gesagt, dass er Gizmo heißt? Ich glaube schon, ne? Gizmo ist dann halt aus irgendeinem Grund unterwegs und fährt ein pinkes Spielzeugauto.
Und ich stoße jetzt nicht in das gleiche Horn wie zahlreiche Reviewer, die fragen, wie auch immer der das Ding bedient, ob da kleine Gaspedale drin sind. In diesem Spielzeugauto.
Wir müssen davon ausgehen.
Wir gehen einfach mal davon aus, egal, er fährt, warum auch immer, mit diesem, damit er am Ende so einen Stunt machen kann und über den anderen Gremlin wegfliegen kann. Ne? Also draußen geht ja schon so langsam ein bisschen die Sonne auf.
Ja, ja.
Und geil ist die Szene, wo Spike oder wie auch immer er heißt, Stripe, den guten Billy erstmal mit Dartpfeilen beschießt, was irgendwie auch mit einer Armbrust. Und ihn dann mit einer Kettensäge angreift, während Billy nur einen Baseballschläger hat. Und er braucht irgendwie, er muss mit, also Baseballschläger müssen wohl offensichtlich eine Metallseele haben innen drin, weil er braucht ewig, um diesen durchzusägen.
Ja, das dauert ewig. Also Billy wird auch getroffen im Arm mit so einem Armbrustpfeil irgendwie. Und was bei dem ganzen Film das Problem ist, die Kinetik. Also irgendwie, du denkst halt irgendwie, so ein Viech, das kannst halt wegtreten. Hm. Ne? Da trittst du einmal so fußballmäßig zu und dann fliegt das Ding irgendwie 30 Meter weit. Und jetzt ist halt dieser Gremlin über ihm mit der Kettensäge und der hat halt diesen Baseballschläger. Aber das Ding kann nicht viel mehr wiegen als irgendwie 8 Kilo oder 10 Kilo. Also der müsste den einfach mal, den Baseballschläger nach vorne bewegen, sehr heftig, und dann wird das Viech wegfliegen.
Das sagst du so, wenn du mit einer Kettensäge, wenn der Gremlin eine Kettensäge wieldet.
Ja, das stimmt schon, aber naja, ist ja auch egal. Es ist, wie gesagt, nicht so ein Film. Und ja, Gizmo mit dem Auto unterwegs und fährt ganz niedlich Schlangenlinien und
dann kommt die Schneeschaufel der Hund hoch. Auch, warum auch immer, ist der Hund jetzt auf einmal da?
Ja, der hat ja auch ein Rachemotiv, weil die Gremlins haben den ja vorher noch aufgehangen in den Weihnachtsbeleuchtungsketten.
Ja, wo man noch vermutete, dass das die alte Frau gewesen sei.
Da wusste ich halt auch nicht in dem Moment.
Und da waren die Gremlins aber noch mockweiß, übrigens.
Ja, aber die waren schon trotzdem böse irgendwie in dem Moment. Entschuldigung, ich habe jetzt wieder abgelenkt von dem aktuellen Moment. Der aktuelle Moment ist ja, die sind in diesem Geschäft drin und ist der Schlusskampf. Der Höhepunkt des Films.
Ja, weil die Kate ja den Brunnen angemacht hat, sagt der Stripe nämlich Water.
Oder Glob, Glob sagt er, glaube ich. Irgendwie.
Er sagt wirklich Water. Glob, Glob. Glob, okay, Glob. Water. Und Bam, Bam, als er die Waffe sieht. Also schnappt sich, das finde ich auch geil, dass sich das Monster eine Pistole schnappt.
Ja, und dann, aber das haben wir ja vorher schon gesehen, dass die schießen können.
Aber dann halt irgendwie auf, er hat ja schon mit der Armbrust auf Billy geschossen und der Stripe schießt jetzt quasi ein bisschen um sich, versucht auch den Gizmo zu treffen. Und wer kriegt mit, dass da die Jalousien sind? Gizmo oder Billy?
Ich weiß es nicht.
Ich glaube, Gizmo hängt sich an die Jalousien, zieht selbige auf und während quasi Stripe ins Wasser springt, fällt das Licht auf ihn drauf und meine Fresse, sieht das geil aus, wie er verwest.
Ja, das ist wirklich Horror. Also seine Haut löst sich halt erst auf und nachher die Muskeln lösen sich auf und dann ist noch ein Skelett da und als man denkt, es wäre schon alles vorbei.
Ja, setzen sie noch einen drauf, ja.
Setzen sie noch einen drauf und das Ding springt dann nochmal aus dem Wasser raus, aber nur das Skelett quasi und das Skelett zerfließt dann irgendwie. Also wie die das gemacht haben, keine Ahnung. Das sah irgendwie cool aus.
Echt geil aus.
Wie alles in dem Film halt sehr geil aussieht. Ja. Auch dieser ganze Schlusskampf, das ist so eine Materialschlacht, weil die haben halt alles aufgebaut, was es so an Waren gibt. Ne? Da liegen Zuckerstangen rum, da liegen Spielzeuge rum, Werkzeuge. Wie halt wirklich so ein total gut bestücktes Kaufhaus. Und die haben alles da irgendwie mit reingepackt in die Szenen. Dass man das also auch alles sieht und dass alles immer möglichst voll ist und bunt und überbordet und überquillt an Details. So, und dann kommen, glaube ich, die Polizisten noch rein, oder?
Es kommt dann irgendwie eine Radiodurchsage, dass es eine Massenhysterie gegeben hat, während der Vater irgendwie durch das verwüstete Dorf fährt.
Ja.
Und das ist wohl die Erklärung. Ich habe gedacht, so, also im Nachgang, wird das, glaube ich, schwierig. Vor allen Dingen, weil er bei der Polizei war und gesagt hat, dass er verantwortlich ist für den ganzen Scheiß. Aber wir hoffen mal, dass die Beamten so besoffen waren, dass sie das nicht mitgekriegt haben.
Tja. Erst ein Rausch im Schädel macht das Leben edel, wissen wir doch. ja, und dann ist der Film fast vorbei. Der alte weise Chinese mit der Opiumpfeife kommt nochmal bei denen vorbei. Er hat das wahrscheinlich
zum Glück, weil gerade die Mutter vorgeschlagen hat, dass man dem guten Gizmo doch eine Hühnerbrühe geben könnte.
Richtig, richtig, genau.
Das ist genau die richtige Idee.
Also keiner trägt ihm was nach. Also er hat ja diesen Gizmo die ganze Zeit mit sich rumgeschleppt im Rucksack und das ist weiterhin deren Alf quasi jetzt. Ne? Also die haben den jetzt schon voll adoptiert und sitzen mit dem vorm Fernseher. Und jetzt kommt plötzlich der alte weiße Chinese und gibt die Message des Films. Ich dachte vorhin, das hat keine Message, aber es hat schon eine Message, weil jetzt sagt mich der alte Chinese, gib mir dieses Viech wieder. Ihr habt das gemacht, was ihr schon immer mit den Gaben der Natur gemacht habt.
Ja.
Ihr seid verantwortungslos damit umgegangen. Ihr seid noch nicht so weit.
Außer du. Außer du, Billy.
Und ich dachte so, okay, das war jetzt, das war jetzt die Aussage des Films, dass die Menschen immer mit der Natur so schlecht umgehen. Und die Gremlins symbolisieren quasi die vom Menschen missbrauchte Natur. Die geschundene Mutter Erde. Aha. Hm. Ja.
Ja. So. Hä? Und dann kommt, während wir den Chinesen durch einen Matte-Painting laufen sehen, kommt dann noch ein Voice-Over vom Vater, der sagt, und damit endet meine Geschichte. Und ich so, du weißt die ganze Zeit nicht da. Das ist doch nicht deine Geschichte.
Das stimmt, doch, der hatte am Anfang schon sein Voice-Over gehabt, in der allerersten Szene.
Ja, ja. Er beginnt es und wer hat die Endabnahme von diesem Film gemacht? Das ist ein totaler Bruch.
Das ist nicht der einzige. Ja, und das war jetzt Gremlins 1984. Stefan Spielbergus hat ihn gedreht, ich glaube in Wien. Ja.
Damals.
Damals, nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ach ja. Was sagst du denn? Wie, also, wie ist er denn so gealtert?
Ist für mich persönlich schlecht. Mhm. Also, aber wie gesagt, ich habe den jetzt mit ganz anderen Augen gesehen und ich fand ihn als Kind, weiß ich noch, ich fand ihn sehr, sehr spannend.
Ja.
Ich weiß noch, dass ich echt davon nervös geworden bin, weil, und auch, wo der nass geworden ist und der dann quasi dann so aus seiner pulsierenden Haut dann diese Fellknäule rauskam, das fand ich schon alles sehr gruselig und eklig.
Spielberg halt.
Ich wusste auch, dass ich diese wie nennt man denn Kulissen zum Rumtragen? Die haben doch einen Namen.
Kulissen beim Film. Zum Rumtragen?
Ja.
Was?
Ja, wie heißt denn dieser ganze Kram beim Film und beim Theater?
Ein Set? Nee.
Nee, eben nicht.
Ausstattung? Sondern, was?
Ja, genau, Ausstattungs-Items. Die haben einen eigenen Namen.
Props?
Ja, Props heißen sie auf Englisch. Wie heißen sie auf Deutsch?
Requisiten?
Requisiten! Requisiten! Ich kam nicht drauf.
Ich weiß jetzt nicht, ob Requisite ein deutsches Wort ist, aber...
So nennt man das aber, glaube ich, hier zu Lande. Und das ist 90% Requisitenhumor oder beziehungsweise Requisitenausstellung. Hm. Guckt mal hier, was wir alles gebaut haben. Guckt mal, was wir hier alles angekarrt haben an Kram.
Guckt und mal, wie wer alles im Hintergrund sitzt und mitspielt.
Ja, genau. Auch das so. Ja. Ne? Und das ist ein Ausstattungsfilm, eine Materialschlacht, Requisitenhumor, wie man auch was nennen will. Das ist okay. Ich kann mir vorstellen, dass ich das als Kind wieder gut finden würde, wenn ich noch mal klein wäre und unerfahren, dass ich mich wieder gruseln würde. Ich kann mir vorstellen, der einzige Grund, das nicht mit meinen Kindern zu gucken, wenn ich welche hätte, wäre, dass der einfach so unglaublich hohl ist, der Film. Hm. Hohl und blöd. Aber Gott, ist.
Das hat uns als Kind jetzt nicht so gestört, ne? Das ist,
Nee.
Und man muss ja auch irgendwie dazu sagen, dass der Film halt irgendwie 36 Jahre alt ist und seitdem halt auch unglaublich viel passiert ist und dass damals wahrscheinlich, was wir ja vorhin auch gesagt haben, er damit ein Genre gesetzt hat,
ja,
was es vorher genau noch nicht gab.
Richtig. Das muss man dem Film zugute halten. Er hat halt wirklich was zum ersten Mal gemacht, halt eine Alien-Monster-Horror-Komödie.
Ja.
Mit ein bisschen Gesellschaftssatire drin.
Und er hat ja auch einen Trend gesetzt. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich ja die Critters-Reihe lieber fand als Gremlin. Schon als Jugendlicher.
Die sind besser, weil da kommen sie aus dem Weltraum. Und alles mit Weltraum ist besser.
Ja, das stimmt. Und Critters ist ja 86 rausgekommen, wobei der Critters-Produzent sagt, nee, das Drehbuch war schon vor Gremlins da.
Die Zeit war einfach reif.
Wir sind nicht auf den Gremlins-Zug aufgesprungen.
Nein.
Wobei ich mich halt frage, hast du irgendwie mal jemals so Gremlins Merchandising irgendwie gesehen?
Ja, ich habe Mogwai-Puppen gesehen.
Ah, okay.
Da bin ich mir ziemlich sicher.
Stimmt, der gute Dia hat eine getwittert demnächst. Ja, der hat so eine Puppe. Und ich war mir irgendwie nicht sicher, ob die Furbies nicht lose auf den Gremlins basieren. Aber sie bedienen halt aber auch das gleiche Kindchenschema, ne?
Ja gut, wie alles andere auch, aber stimmt, die Ohren und auch die Schnute von den Viechern, also sind ja Schnäbel bei den,
stimmt,
was du gerade sagtest.
Bei den Furbies, ja.
Furbies, aber die Gremlin oder beziehungsweise die Mogwai-Schnauzen, die sind halt auch so, wie halt bei so einem Affen, bei so einem Menschenaffen,
na,
so vorgestülpt, so ein bisschen. Aber was weiß ich, ist genau, also wenn man halt vorher nur ernsthafte Alien-Filme gesehen hat, dann war das halt vielleicht mal auch eine Erleichterung, dass man mal über sowas lachen konnte.
Also ich weiß ja, dass ich, als ich den Film jetzt angefangen habe zu gucken, gedacht habe so, oh ey, kommt aus dem Knick. Ja? Und kleines Dorf wird von Aliens irgendwie übernommen. Das habe ich schon 1000 Mal gesehen. Aber halt, wie gesagt, der Film ist 36 Jahre alt. Und dann wird er sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Vielleicht aus den falschen Gründen, aber ich habe mich nicht gelangweilt zumindest, als ich den Film gesehen habe.
Da stimme ich mit dir überein. Wir haben uns auch nicht gelangweilt. Ich war eigentlich am Anfang ziemlich froh, so ein bisschen, weil Weihnachtsstimmung ist dieses Jahr bei uns. Wir haben es versucht herzustellen mit Dekoration und Plätzchen, ja, aber noch nicht so richtig. Und dann dachte ich so, ach, guck mal hier, dieses weiße Zeug, was da überall rumliegt, das kennst du noch aus deiner Kindheit.
Koks. Kenn ich aus Berlin.
Genau. Das kenne ich aus meiner Kindheit in Neukölln. So, ne? Und ach ja, guck mal, die tragen alle keine Masken. Und ach ja, damals in den 80er Jahren, es gab doch kein Internet. Und die Fernbedienung hatten lange Teleskopantennen, die man erstmal stundenlang rausziehen musste, weil immer noch was nachkam. So, racker, 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 racker. Hört das Ding endlich mal auf, racker, racker, racker. Und ja.
Ja, das stimmt. Wobei ich ja sagen muss, dass ich mich an Gremlins 2 deutlich besser erinnere. Also wenn du mit mir über, wenn du gesagt hast, erzähl mal was mit Gremlins. Die Szenen, die mir so in den Kopf kommen, sind alle aus dem zweiten Teil. Natürlich die Oma in dem Sessellift. Ja. Das ist klar, die ist ikonisch mittlerweile. Die ist, hat sich, glaube ich, eine komplette Generation eingebrannt. Aber ich finde, ohne dass ich habe jetzt so richtig Lust, den zweiten Teil mal zu gucken, weil ich den damals auch schon immer besser fand als den ersten. Einfach durch die ganzen Mutationen. Es spielt nicht in einem kleinen Dorf, was übernommen wird, sondern in der Stadt. Und man darf auch nicht vergessen, ich habe jetzt viel irgendwie auch mal ein bisschen gelesen und geguckt zum zweiten Teil. Der ist ja relativ spät erst rausgekommen. Und Warner Brothers hat irgendwie dem guten Joe Dante 50 Millionen in die Hand gedrückt und hat gesagt, ist uns scheißegal, was du damit machst, aber mach irgendwas mit Gremlins. Und das Ding ist einfach...
Gremlins, das Musical.
Es ist einfach, glaube ich, auch eine Parodie auf sich selber und total augenzwinkernd und sowas mag ich total. Und
der erste Film, wenn man so drüber nachdenkt, ist der erste Film auch schon eine Parodie auf sich selber und auch augenzwinkernd. Aber es fällt einem nicht so auf, weil der so unfokussiert ist.
Richtig. Und ich glaube, der zweite Teil ist deutlich fokussierter.
Ja.
Ich bin jetzt eine Action, ich bin jetzt eine Horrorparodie und ich nehme mich selber nicht so ernst und ich setze quasi einen Haufen offenbar auf den ersten Teil.
Das heißt, ein Haufen, ich mache dasselbe wie der erste Teil und drehe es aber jetzt mal ein bisschen
auf 12.
Auf 12, genau. Weil, nochmal, der erste Teil ist kein, der nimmt sich nicht selber ernst, der Film. Es wird einem bloß nicht so klar, so schnell als Zuschauer.
Ja, wie gesagt, also diese Weihnachtsmann-Geschichte und ich und ich meine, der zweite Teil hat Robert Picardo, fucking den Doktor und wie gesagt, und diskutiert selber die Regeln der Mock weiß. Es ist total schön. Also ich habe jetzt richtig Lust bekommen auf Teil 2, den wir vielleicht dann irgendwann besprechen werden. Ich glaube, er spielt aber nicht Weihnachten.
Okay, aber der kommt jetzt vielleicht auf, der steht auf alle Fälle auf der Liste von der 80er-Jahre-Komödien, die uns geprägt haben, unsere Generation geprägt haben, zusammen mit Ghostbusters, zusammen mit Zurück in die Zukunft, zusammen mit Nummer 5 lebt. Ja. Obwohl der, glaube ich, Ende der 70er war. Wie auch immer, ne? Also
und Gremlins 1 hat ja 11 Millionen gekostet und hat, es gibt ja verschiedene Zahlen, eingespielt 212 Millionen. Also das war ein ziemlicher Erfolg.
Also in heutigem Geld ungefähr irgendwie so 700 Milliarden. So
ungefähr, also ein Jahresgehalt von Jeff Bezos.
Ja, boah, Alter.
Ist schon krass, ja, oder?
Ja, das ist ein Ding.
Also ich glaube... Man kann Gremlins heutzutage noch gucken. Man darf, man muss halt ein Stück weit das Hirn ausschalten. Man darf nicht zu sehr drüber nachdenken, weil viele Sachen einfach ins... Der Film ist total unausgewogen. Ins Nichts laufen. Da werden Sachen etabliert. So als würde man heute eine Staffel Discovery gucken. Da werden Sachen etabliert, die nie wieder aufgegriffen werden. Und aus irgendeiner Ritze wird sich ein neuer Handlungsstrang gezogen, der vorher nicht etabliert wurde. Aber es sieht halt, der Schauwert ist halt enorm.
Und man lernt nichts.
Man lernt nichts.
Also es gibt keine Moral in dem Film, es gibt keine Aussage, es gibt keine Haltung. Bis auf diesen Spruch von dem Chinesen, der halt so da dran gebappt irgendwie ist am Ende. Vielleicht sollte das auch ein Witz sein. Vielleicht sollte das echt ein Witz sein. So von wegen, so weißt du wie South Park, wo am Ende immer das Klavier losgeht und Kyle muss dann irgendwie noch die Moral der Geschichte erzählen. Vielleicht war das echt so gedacht, so von wegen, jetzt lass mal den alten weisen Chinesen noch irgendwie so einen Spruch Heal the World ablassen.
Das kann sein.
Also ich denke, viele Witze sind da einfach total flach gefallen, die eigentlich ganz cool sind, weil es an der Stelle gehapert hat. Also alles andere war toll, großartig. Es lohnt sich schon allein den Film anzugucken wegen dem Kram, habe ich schon ein paar Mal gesagt, oder stehe ich auch zu. Wie gesagt, für Kinder wird das toll sein, wenn die da die ganzen Maschinen sehen und die ganzen Roboter und die Erfindungen von dem Vater, die nicht funktionieren. Darüber habe ich mich als Kind totgelacht über so einen Kram. Ja,
wir sind halt auch keine Kinder mehr. Das ist halt.
Wir sind keine Kinder mehr und der Film macht es auch nicht wirklich perfekt halt. Mit dem Humor hat er nicht so richtig raus. Aber wie gesagt, man kann heute noch gucken. Stimme ich dir zu.
Es ist eine Maschine, die sehr unrund läuft, aber sie läuft und es macht Spaß, ihr zuzugucken.
Ja, Genau. Ja. Ich denke, darauf kann man sich einigen.
Wunderbar. Dann hoffe ich, dass wir euch ein bisschen das Weihnachtsfest versüßt haben mit den Gremlins. Die ist, glaube ich, auf keinem Streamingdienst, doch, ich glaube, bei Amazon oder sowas. Guckt mal nach, wo es, wir verlinken es vielleicht, wo das gestreamt wird.
Donkey 2000!
Wir haben es ja auch auf dem Streamer geguckt. Nee, wir haben die DVDs noch zu Hause, natürlich.
Und ich habe die Laserdisc noch zu Hause. Die
Laserdisc, genau. Ja, und haltet die Ohren offen, denn in diesem Jahr, wir machen es wie Hoaxilla, gibt es noch was von uns.
Es gibt noch mehr auf die Ohren von euren zwei, drei Lieblingspodcastern.
Und uns.
Und uns.
In dem Sinne, hoffen wir, dass ihr ein Weihnachtsmann oder ein Christkind mit einem dicken Sack gehabt habt. Und gehabt euch wohl und...
Genau, lasst euch nicht nerven, lasst euch nicht ärgern, feiert schön alleine zu Hause Weihnachten
mit
Alkohol, mit euren Freunden Johnny und Jim und wisst schon, ne? Und Abstand, genau. Johnny, Jim und Abstand.
Johnny, Jim und Abstand.
Meine drei Lebensbegleiter.
Und balsam mal den Eberhard, das Auge rot, die Leberhart.
Richtig, und Maskenpflicht im Bundestag, wisst ihr ja, ne?
In dem Sinne, bis zum nächsten.
Ho, ho, ho.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.